Willkommen im Kepler Salon. Wie im Kepler Salon üblich starten wir wirklich ganz pünktlich um 19:30 Uhr und unsere Veranstaltung dauert immer bis 21 Uhr. Sie sehen mich verkabelt. Das ist auch eine Eigenschaft des Kepler Salons, dass wir einerseits verstärken, wenn notwendig, aber in erster Linie bin ich verkabelt und gebe auch die Mikros an unsere heutigen Gäste weiter, damit wir die Veranstaltung aufzeichnen können. Die können Sie auch dann online als Audiodokument abrufen und nachhören. Das ist eines der Services des Kepler Salons. Ich freue mich sehr, Sie heute hier willkommen zu heißen, aus mehreren Gründen, weil wir eine ganze Reihe von Premieren auch mit dieser Veranstaltung haben. Eine erste Premiere ist, wir hatten noch nie so viele Gäste, die das Podium bestreiten, heute hier vorne bei mir. Ich darf dann gleich 6 Gäste vorstellen. Eine weitere Premiere ist, wir haben 2 Gastgeber, die ich dann sehr herzlich begrüßen möchte, die Frau Ollenbacher und den Herrn Ziegler, die auch die Einleitung dann gleich bestreiten werden. Ich freue mich sehr und herzlich willkommen, weil wir auch hier wirklich im Kepler Salon wieder sitzen. Und das ist für uns eine Erfolgsgeschichte, den Kepler Salon über das Kulturhauptstadtjahr hinaus weiterführen zu können und wirklich Sie auch hier bei dieser Buchpräsentation im Salon das Ganze hier abhalten zu können. Wir beziehen uns mit dieser ganzen Serie auf eine Reihe, die letztes Jahr hier vor Ort stattgefunden hat, Teil des Kulturhauptstadtjahres war und hier Einzelvorträge konzipiert von Frau Ollenbacher, Herrn Ziegler, gemeinsam mit Linz 09, Ulrich Fuchs und der letztjährigen Projektleiterin Silvia Keller gemacht wurde. Und bevor ich in die nächsten Schritte reingehe, möchte ich die beiden bitten, einzuführen, willkommen zu heißen. Und wir setzen dann mit dem Inhalt fort. Bitteschön. Ja, habe ich hier für Sie.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier zu dieser Veranstaltung begrüßen darf.
Ja, danke.
Und möchte die Begrüßung ganz gerne mit einer dreifachen Danksagung verbinden. Und das ist auch zugleich das, was ich hier ansprechen möchte. Der erste Dank gilt dem Kepler Salon, seinem jetzigen und seinem vorherigen Team und den Verantwortlichen von Linz 09. Sie haben nämlich aus meiner Sicht der Dinge in der Tradition des künstlerischen und politischen Salons einen Ort geschaffen, an dem sich Wissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zur Diskussion stellen kann. Und an diesem Ort haben auch sehr schwierige und sperrige Themen wie das Thema Wahrheit einen Raum. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Erlebnis, das wir in diesem Zusammenhang mit dem Kepler Salon und der Veranstaltungsreihe haben durften, die schon angesprochen worden ist. Danke also außer an Frau Meier, auch dem weiteren Team des Kepler Salons und natürlich unseren damaligen Mitveranstalterinnen Silvia Keller und Ulrich Fuchs. Mein zweiter Dank gilt der Gesprächsrunde, die Ihnen gleich vorgestellt wird. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Gerade unter den in Zeiten starker finanzieller Restriktionen auf der einen Seite und steigenden Termindruckes ist es alles andere als selbstverständlich, dass sich Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft mit Büchern befassen, die möglicherweise nicht gerade jetzt im Zentrum dessen stehen, was sie aktuell zu erledigen haben. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass Kolleginnen und Kollegen sich diese Zeit genommen haben und uns dieses Zeitgeschenk machen, sich mit dem Thema Wahrheit auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen. Und es ist nicht nur ein Zeitgeschenk, sondern es ist auch eine große intellektuelle Bereicherung. Und ich freue mich sehr, dass ich an dieser Gesprächsrunde nachher teilhaben darf, indem ich in den Genuss komme, all diese Anregungen zu hören und zu diskutieren. Das ist der zweite Dank. Mein dritter Dank gilt den Herausgeberinnen der Reihe Transblick, in der das Buch in Wahrheit erschienen ist. Das sind namentlich Waltraud Finster, Horst Schreiber, der auch in der Gesprächsrunde ist, und außerdem dem weiteren Team, mit dem sie arbeiten. Wissenschaftliche Bücher sind mehr oder minder gehaltvoll. Ich hoffe, dass unseres zu den gehaltvolleren gehört. In aller Regel sind wissenschaftliche Bücher aber weder besonders ansprechend noch besonders schön. In der Reihe Transblick ist es anders. Das sind sehr schöne Bücher und ich denke, dass das einfach dem Ansinnen, Wissenschaft einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sehr entgegenkommt. Und für mich war es eine sehr neue Erfahrung, in diesem Kontext zu publizieren. Und insofern danke ich für die Möglichkeit, als Gastherausgeberin dabei zu sein. Ja, und gebe jetzt das Wort gerne an Meinrad Ziegler, der in einer Doppelfunktion, denke ich, da ist. Er ist, wie gesagt, rein Herausgeber und Mitherausgeber des Buches.
Ja, also ich möchte es auch sehr kurz machen. Ich schließe mich diesem dreifachen Dank von der Kollegin Aulenbacher zuerst einmal an. Ich bin sehr gespannt, was jetzt von dieser Gesprächsrunde über das Buch gesagt werden wird. Die Gesprächsrunde ist ja sehr heterogen, was mich besonders freut. Es gibt etablierte Wissenschaftler, es gibt junge Wissenschaftlerinnen, es gibt Naturwissenschaftler, es gibt Geisteswissenschaftler, es gibt Sozialwissenschaftler. Ich bin wirklich gespannt, wie alle diese unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründe sich hier jetzt bündeln und zum Ausdruck kommen werden zu diesem Thema Wahrheit. Wir hatten diese ganze Reihe ja voriges Jahr beim Kepler-Sonderland auch als etwas sozusagen hier etabliert und eingehängt, eben mit dem Gedanken, um auch die Idee des Kepler-Salons sozusagen auch mit unserer Reihe noch einmal zu klar zu machen. Also ein Thema genommen, das für meines Erachtens ein wichtiger Aspekt ist, auch für eine öffentliche Debatte, wenn es um Wahrheit. Wahrheit ist ja nicht nur etwas, was sozusagen in der Wissenschaft irgendwie als normative Idee gilt, sondern es ist etwas, was tatsächlich, so wie es im Titel ja auch wir versucht haben zu formulieren, hergestellt werden muss und hergestellt wird, immer auch im politischen und normativen und den sozialen, ökonomischen, all diesen Zusammenhängen. Und von daher ist es, glaube ich, tatsächlich ein Thema, das in der öffentlichen Diskussion Raum finden sollte. Ich danke noch einmal für Ihr Erscheinen und bin sehr gespannt, was jetzt sich entwickeln wird. Danke.
Dankeschön. Wir sind genauso gespannt auf das Ganze, weil ich jetzt noch eine Premiere habe. Ich hatte noch nie eine Buchpräsentation, wo niemand, der einen Beitrag geschrieben hat, am Podium saß und alle 6 Kommentare dazu abgeben werden und sprich das Buch gelesen haben oder Artikel und wir aufgefordert haben, einfach einen Input von ein paar Minuten als Eingang zu geben. Dem Kepler-Salon ist es auch wichtig, Linz und seine Forschungsschwerpunkte und seine Mitarbeiter einfach zu präsentieren. 4 der 6 Gäste, die wir heute hier haben, sind von Linzer Instituten. Es ergibt sich jetzt aus der Reihe des Alphabets so, dass ich wirklich so vorgehen kann, dass ich die Damen zuerst vorstelle und dann zu den Herren weitergehe. Ich fange an mit der Carina Altreiter. Herzlich willkommen, ganz rechts außen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie und ich habe jetzt einfach ein paar Titel rausgegriffen. Arbeit und Leben mit der Tabakfabrik. Seit 2010 beschäftigen Sie sich auch mit diesem Thema, ist jetzt gerade auch sehr präsent in Linz. Tabakfabrik, die Öffnung, was wird weiter passieren? Wie trifft das Ganze? Sie ist Lektorin am Institut für Soziologie und angewandte Sozialforschung und beschäftigt sich mit qualitativen Themen. Herzlich willkommen. Christina Binner sitzt next to me und das freut mich sehr, weil wir haben heute auch überlegt, wie setzen wir uns, machen wir auch eine Rückenrunde, dass es irgendwie, wie präsentieren wir uns heute im Salon. Freut mich sehr, sie neben mir zu haben. Es sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter auch am Institut für Soziologie, Abteilung für theoretische Soziologie und Sozialanalysen an der Johannes Kepler Universität. Und ich habe nur ein Thema mir rausgegriffen, Frauenfragen sind Männerfragen, sind Geschlechterfragen, 40 Jahre neue Frauenbewegungen. Und jetzt, ich glaube, ich werde dann später nochmal auf das auch zurückkommen und nochmal Fragen stellen im Zusammenhang mit dem Buch Wahrheit und mit der Serie. Herzlich willkommen. Waltraud Ernst, Studium Philosophie und Literaturwissenschaft habe ich gelesen, auch jetzt in Linz gelandet, so würde ich das jetzt mal beschreiben, Universitätsassistentin am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung an der JKU und aktuelle Forschungspunkte sind Gender and Science and Technology Studies, feministische Wissenschaft und Erkenntnistheorie und. Herzlich willkommen. Edgar Forster, ein Gast aus Salzburg vom Fachbereich Erziehungswissenschaft. Freut mich sehr, Sie in Linz begrüßen zu können. Er ist Mitglied des interdisziplinären Expertinnenrats für Gender Studies, wissenschaftlicher Koordinator des interfakultären Fachbereichs Global Studies und wird sich vor allem heute auch um Männlichkeitskritik und Geschlechterfragen vielleicht auch äußern. Ich bin gespannt auf Ihren Beitrag. Herzlich willkommen. Wahrheit und Statistik ist immer ein Thema. Wir hatten auch schon einen Vortrag hier, und er ist auch heute Gast, Herr Quatemba, am Sonntagmorgen Statistik. Ich glaube, das könnte fast in dieses Thema reinpassen. Herzlich willkommen, Herr Müller, Werner Müller, Sozial- und Wirtschaftsstatistik, Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Statistik und viele Beiräte. Aktuelle Forschungsfokusse sind Experimental Design, Spatial Econometrics und unterrichtet in mathematische Statistik, Ökonometrie und Applied Statistics. Herzlich willkommen. Last but not least, und ich darf Herrn Schreiber dann auch gleich bitten, mehr zu seinem Bereich zu sagen. Willkommen und der weitest Gereiste heute aus Tirol, hat ein Studium Romanistik und Geschichte in Innsbruck absolviert, ist Mitarbeiter Institut für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck gewesen und ist jetzt vor allem Vorstandsmitglied der Michael Kreismeier Gesellschaft, Mitherausgeber des Jahrbuches und eben auch dieser Reihe, die jetzt dieses Buch publiziert hat. Wir haben es auch am Büchertisch, Sie können gerne reinschauen und es heute auch erwerben, eben dieses Produkt und dieses Buch, um das es heute geht. Herzlich willkommen Ihnen und ich würde Sie auch bitten, die Runde zu eröffnen, auch die Serie vorzustellen und einfach Ihren Input zu liefern. Dankeschön.
Geht das? Ja. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, soll ich jetzt sozusagen beginnen genau. Mit dem Kommentar.
Genau, aber auch natürlich die Serie mit präsentieren.
Ja, beides ist sehr schwierig. Gut, zunächst einmal möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen im Namen der Michael Geismeier Gesellschaft, die ihren Sitz in Innsbruck hat und im Namen der Herausgeberinnen von Transblick, die heute sich sehr freuen, dass Sie in diesem Rahmen den 5. Band von Transblick vorstellen können. Ich möchte ganz kurz die Bücher auch zeigen, indem Sie sehen, dass unsere Schwerpunkte in eine Richtung gehen, dass wir Themen versuchen aufzunehmen und aufzugreifen und zu verbreiten, von denen wir eben glauben, dass sie relevant sind oder dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und dass wir nicht nur zweckfrei Wissenschaft betreiben, sondern dass wir dabei eben einen Veränderungsanspruch haben. Und deswegen, das werden Sie schon in den Themen sehen, beschäftigen wir uns unter anderem, wo bleibt heute die Zeitung, mit prekären Arbeitsbedingungen, prekären Lebensbedingungen, die immer mehr Menschen betreffen. Hier war es ein Beispiel der Zeitungsausträger und Zeitungsausträgerinnen. Natürlich ist auch Flucht, Vertreibung, Migration ein wesentliches Thema für uns und auch dabei, dass wir teilweise auch immer versuchen, junge Wissenschaftler und junge Wissenschaftlerinnen zu fördern und in den Diskurs mit hineinzunehmen. Hier ging es um die Lebenskonstruktion von chilenischen Flüchtlingen der zweiten Generation. Und eines der Bücher, die auch sehr viel Diskussion noch ausgelöst haben, war Heteronormativität und Homosexualitäten, indem wir uns auch um die Konstruktion, soziale Konstruktion von Geschlecht versucht haben auseinanderzusetzen. Und das Vorletzte, das sehr viel Diskussionen ebenfalls ausgelöst hat, Zuwandern, Aufsteigen, Dazugehören, also Etablierungsprozesse von Eingewanderten, am Beispiel Vorarlbergs. Ja, vielleicht bevor ich das Anfangsstatement mache, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir natürlich auch versuchen, den geistigen Produkten unserer Autorinnen und Autoren auch ein klein wenig gerecht zu werden, gerade in einer Zeit, in der die Bücher immer hässlicher werden, in der irgendein Buchstabensalat zwischen zwei Deckeln gepresst wird. Und so versuchen wir doch etwas wertschätzend mit der Arbeit der Kollegen und Kolleginnen umzugehen, so wie die Vorrednerin Professor Aulenbach eben auch gesagt hat, es ist nicht so selbstverständlich, wenn man sehr viel Kraft, Energie und Zeit aufwendet, wo man gleichzeitig eigentlich sehr wenig auch Honorar in der Regel auch dafür verdient. Und deswegen wollen wir auch Bücher machen, wo der Inhalt auch mit einer entsprechenden Ästhetik auch verbunden ist. Und in dem ist auch noch der Willi Winkler da, einer unserer Grafiker, der uns sehr lange begleitet hat und der auch sehr, sehr schaut, dass da auch etwas Schönes, Liebevolles herauskommt, das den Inhalt unterstreicht. So, damit will ich einmal, was Transblick betrifft, das mal lassen. Und ich weiß nicht, wie die Reihenfolge jetzt weitergeht.
Dürfen wir Sie gleich um den Input bitten und Ihren Kommentar zum Buch?
Naja, es ist jetzt so, ich komme, vielleicht wichtig das noch einmal zu betonen, ich komme einerseits aus der Wissenschaft, aus der Zeitgeschichte. Eine meiner letzten Sachen, mit denen ich auseinandergesetzt habe, war Heimerziehung, wo jetzt ein Buch bald herauskommen wird, auch über Transblick. Und auf der anderen Seite bin ich ein Praktiker. Ich unterrichte auch weiterhin noch, nicht nur auf der Universität, sondern auch auf der Schule. Und deswegen hat mich hier etwas in diesem Buch interessiert. Hier gibt es zwei, drei Beiträge über Bildung. Es gibt ein Gespräch von Studenten und Studentinnen und Schülern und Schülerinnen, die feststellen, dass ihrer Meinung nach eine Verbetriebswirtschaftlichung in den Bildungssystemen Platz gegriffen habe. Sie sehen eine zu starke Ebene in Richtung, dass in Bildung viel zu sehr gemessen wird, Benchmarking betrieben wird, verglichen wird und dass hier bestimmte Inhalte verloren gehen würden, wie Mangel an Kritik, Reflexionsfähigkeit etc. und befürchten, dass in Zukunft das noch zunehmen würde. Und einen Fokus legen Sie darauf, dass es eine immer größere Tendenz gibt zu einer Reduktion auf Berufsfähigkeit in Bezug auf eine Zurichtung für den Arbeitsmarkt. Und da ist ein Punkt, der sehr interessant ist, den Sie betonen, nämlich, dass es sich bereits in sehr vielen Köpfen von jungen Menschen diese Akzeptanz von Marktgängigkeit fit gemacht werden, um im Beruf zu bestehen, in der Auseinandersetzung, im Wettbewerb der immer rarer werdenden und immer minderwertiger werdenden Arbeitsplätze. Für mich ist das folgendermaßen, wie ich es erlebe, auch in Schule. Ich erlebe ganz klar, dass das, was hier beschrieben worden ist, es Veränderungen in der Arbeitswelt gibt und dass diese Veränderungen in der Arbeitswelt in einem fortschrittlichen Gewand nun in diese Bildungssysteme hineinkommen. Das heißt auf der einen Seite Veränderung Arbeitswelt, es braucht also in diesem neuen Netzwerkkapitalismus einen neuen Typus von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, der selbstständig ist, eigenverantwortlich ist, sich selbst vermarkten kann, lebenslang lernt, mit dem auch nie aufhört zu lernen, von der Wiege bis zur Bahre praktisch. Also Fähigkeiten hat, indem er sich immer auf neue Arbeitsmarktveränderungen anpassen kann. Also es geht ganz stark um Anpassung. Und in den Bildungssystemen, wenn ich zwei Beispiele nehme, Schule oder Lehrerinnenausbildung, werden aus Ebenen von Reformpädagogik Elemente herausgegriffen wie Pensen, Bücher, Datenplan, Lernprogramme und so weiter und so fort. Und da geht es eigentlich in erster Linie auch darum, dass es ein vorgegebenes Plansoll gibt, dass es vordefinierte Zeiten gibt, dass es Lernzielvereinbarungen gibt und der Schüler, die Schülerin, als etwa ein Beispiel, hat das selbst eigenverantwortlich zu tun und das bedeutet, dass er in einer Dauerbeschäftigung eigentlich ist, immer weniger zum Denken kommt, dass hier etwas stattfindet mit immer weniger Zeit, immer weniger Muße zu haben, um zu einer Reflexion zu kommen und in dieser Dauerbeschäftigung geht es darum, sich Kompetenzen, sich Soft Skills anzueignen, in einer permanenten Feedback-Schleife drinnen zu sein. Also genau das, was der neue Arbeitskraft der Unternehmen sozusagen benötigt. Was aber verschleiert wird, ist, dass es in Bildungssystemen, dass es bei der Auseinandersetzung um Bildung oder Schule um Machtverhältnisse geht, dass es keine machtfreie Erkenntnis gibt. Hier ist überhaupt kaum ein Diskurs vorhanden, als ob es eine herrschaftsfreie, unpolitische Schule gäbe. Und was sehr interessant ist, der klassische Bildungsbegriff hat ein Revival bekommen, wird sozusagen neoliberal vereinnahmt. Hier geht es auch da mit PISA, passt sehr gut herein. Es geht um Chancengleichheit, also Gleichheit, eines dieser klassischen Bildungsbegriffe, aber Gleichheit meint hier eigentlich nur eine Wettbewerbsformel, so quasi alle sollen die Möglichkeit haben, unter fairen Bedingungen zu gewinnen oder auch zu verlieren. Und andere Begriffe wie Autonomie, Teilhabe, Selbstreflexion, das sind eigentlich nur Deckdiskurse für neue Steuerungsformen, für neue Formen von Kontrolle, eben von Selbstkontrolle. Und jetzt komme ich zum Abschluss von dem Ganzen. Was würde mir vorschweben, stärker in Richtung Bildung, in Richtung, was Schule für ein Ort sein kann oder sein könnte. Also ich glaube, dort könnte stattfinden Begegnungen, wo Menschen gestützt werden könnten, einen Weg zu einer Bewusstheit zu bekommen, zu einer Bewusstheit der eigenen Lage, zu einer Demokratisierung, die es braucht, in den Beziehungen zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen und zu einer Erarbeitung, vielleicht in Richtung ein wenig einer Lebenskunst, einer Sorge um sich und einer Sorge um andere und um eine eigensinnige Selbstveränderung, wo es sozusagen um Selbstermächtigung, Selbstaufklärung geht, aber hier vor allem um mit einer Selbstveränderung, eine Veränderung nach außen auch von gesellschaftlichen Verhältnissen, sich daran beteiligen zu können. Aber all das, was ich jetzt gesagt habe, ein sehr großer Teil von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist auch Bestandteil nicht nur einer politischen Pädagogik, sondern ist genau auch Bestandteil des neoliberalen Diskurses. Und das gilt es sozusagen zu erkennen, wo man dabei auch umgeht, dass man mit denselben Worten völlig was anderes sozusagen durchführen kann. Aber wo Macht ist, ist auch Widerstand. Das ist auch wieder ein Vorteil. Es gibt auch mehr Handlungs- und Freiräume, als früher der Fall gewesen ist. Aber Widerstand, auch das muss man sagen, kann und wird auch immer wieder zum Vorteil der Macht genutzt. Danke.
Dankeschön. Wir werden jetzt einfach die Statements sammeln und dann eine Runde machen, Expertenrunde, beziehungsweise sehr bald öffnen, wie der Kepler so üblich. Ich würde die Frau Binder als Zweite ersuchen.
Ja. Gerne. Im Prinzip habe ich einen ähnlichen Ansatzpunkt wie Sie gefunden, nämlich auch diese Ökonomisierungstendenzen, die in dem Buch vor allen Dingen von Schülerinnen geäußert wurden und von Studentinnen. Es war ja auch eine ÖH-Vertreterin da. Und ich habe aber gedacht, was ich auch eben interessant finde, ist, diese Sichtweise zu ergänzen mit dem Blick auf die Organisation Hochschule, verbunden mit der Perspektive von wissenschaftlichem Nachwuchs. Und insofern möchte ich darauf hinweisen, dass ich eben anschließend an diesen festgestellten Ökonomisierungsprozessen, die sich an den Hochschulen abbilden, insbesondere beleuchten möchte das Feld der wissenschaftlichen Arbeit, das Feld der wissenschaftlichen Produktion und da den Bereich der Forschung und Lehre und was sich da tut. Und da kann ich feststellen, dass eben im Bereich der Forschung, ähnlich wie Sie es gerade auch schon angemerkt haben, eben zunehmend Tendenzen sichtbar werden, dass wissenschaftliche Leistung produziert werden muss, die mess- und evaluierbar ist. Und was wiederum als wissenschaftliche Leistung allerdings gelten kann, das ist ja keineswegs universell zu bestimmen. Ein Beispiel: im Zuge der Umstrukturierungsprozesse gewinnt beispielsweise die Drittmitteleinwerbung von enormer Wichtigkeit. Das dient als Indikator für wissenschaftliche Exzellenz. Daneben wird wiederum die quantitative Anzahl von Publikationen in referierten Zeitschriften ebenfalls als ein wichtiger Hinweis auf wissenschaftlichen Erfolg verstanden. Jedoch ist bereits an dieser Stelle schon darauf hinzuweisen, dass das Mechanismen sind, an die nicht unbedingt alle Disziplinen gleich anschließen können. Also wenn man sich beispielsweise die Naturwissenschaften oder auch anwendungsbezogene Disziplinen anschaut, wie die Ingenieurswissenschaften, sind die teilweise eher in der Lage, diese Kriterien zu erfüllen, was die Drittmitteleinwerbung angeht, aber auch, was diese Kriterien angeht, in referierten Zeitschriften zu publizieren. In den Sozial- und Geisteswissenschaften hat es da lange eine andere Publikationspraxis gegeben. Das ist sozusagen das, was sich im Bereich der Forschung zunehmend tut. Was tut sich jetzt im Bereich der Lehre? Wir sprechen ja, wenn wir von wissenschaftlicher Arbeit sprechen, insbesondere von diesen zwei Bereichen immer. In der Lehre ist ebenfalls zu beobachten, dass die Lehre zwar einerseits in der Bedeutung ansteigt, wenn wir an sowas denken, dass eben lebenslanges Lernen in heutigen Wissensgesellschaften ja eine enorme Wichtigkeit hat. Für Universitäten ist deswegen auch enorm wichtig ist, beispielsweise Studiengänge anzubieten, die berufsbegleitend stattfinden werden. Dann ist es ein Bereich, der zunehmend wichtiger wird, die Lehre. Auch in dem Bereich findet zunehmend Evaluation statt. Wir haben gleichzeitig auch die Entwicklung, dass im Kontext der Bachelor- und Master-Umstrukturierung die Prüf- und Lehrbelastungen zunehmend steigen. Man hat nun, kann man beobachten, dass gerade in dem Feld als Konsequenz sozusagen neue Stellenformate entstehen. Das ist in Deutschland die Lehrkraft für besondere Aufgaben. In Österreich ist es das Format der Senior Lecturer, die eben versuchen, diesen neuen Belastungen nachzukommen. Und jetzt ist es einfach so, dass das gerade wiederum, wenn wir diese zwei Bereiche nur anschauen, dass es für den wissenschaftlichen Nachwuchs enorm schwieriger wird, diese durchaus widersprüchlichen Anforderungen zu erfüllen. Weil es oftmals so ist, in zeitlich befristeten Budgets, in denen wir uns ja alle befinden, ist es so, wenn man sich in dem einen Bereich engagiert, dann fällt der andere gleich wieder ein bisschen mehr weiter weg. Und das sind durchaus sehr, sehr widersprüchliche Anforderungen, denen man sich da heute, mit denen man heute konfrontiert ist. Das sozusagen als zwei Schlaglichter auf diese widersprüchlichen Formierungen. Dabei möchte ich eben auch noch zu berücksichtigen geben, was das jetzt wiederum mit Geschlecht zu tun hat. Also diese neue unternehmerische Universität sozusagen, wie sich da formiert. Ist das eine, wo Frauen leichter Zugang bekommen? Sind diese neuen Stellenformate sozusagen vielleicht sogar Chancen für Frauen, den Fuß in die Universitäten zu bekommen? Und das ist eben durchaus ambivalent einzuschätzen. Meines Erachtens muss man das sehr genau hinschauen, in welche Disziplinen schauen wir, weil eben disziplinäre Brechungen vorhanden sind, was die verschiedenen Adaptionen der Kriterien angeht. Und zum anderen muss man eben ganz genau auch auf die Qualität der Stellenformate schauen, die da angeboten werden. Also wer sitzt wirklich beispielsweise in prekären Arbeitsverhältnissen, befristeten Arbeitsverhältnissen, wer sitzt auf Stellen, die nur den Bereich Lehre fokussieren? Und ich denke, da sind viele Szenarien denkbar. Ich kann jetzt mal ganz plakativ und polarisierend hier in die Runde geben und das können wir dann vielleicht diskutieren. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein Szenario, der junge Forscher in den Naturwissenschaften, der auf einer drittmittelfinanzierten Stelle im Bereich Forschung sitzt, vielfach publizieren kann und die junge Nachwuchswissenschaftlerin in der Soziologie, die auf der Stelle einer Lehrkraft für besondere Aufgaben sitzt und eben vor allen Dingen mit Lehre sozusagen belastet ist. Sie dürfen sich ausmalen, wer da vielleicht bessere Karrierechancen hat sozusagen. Das sind nur zwei ganz plakative, vielleicht etwas polarisierende Szenarien für Sie, um darüber nachzudenken, was diese Ökonomisierungsprozesse im Universitätssektor nicht nur aus einer demokratietheoretischen Perspektive für Auswirkungen eben auch haben auf Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, sondern wir sollten auch darüber nachdenken, wenn wir, wie der Buchtitel ja eben auch sagt, über Universitäten nachdenken als Ort, an dem Wahrheiten produziert werden, wo wir eben auch darüber nachdenken sollten, von wem werden die produziert, unter welcher Beteiligung, eben unter welchen Arbeitsbedingungen auch.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe mir zunächst nicht so sehr über Männlichkeitskritik heute Abend Gedanken gemacht, dazu kann ich dann auch was sagen, aber zunächst gibt es da drinnen ein Kapitel in Wahrheit, wo es um die Wahrheit in der Wissenschaft geht, um die Stellung der Wahrheit in der Wissenschaft, und ich würde zunächst mal ganz plakativ sagen, Carina Altreiter und ich haben uns ja mit diesem Wissenschaftsteil genau auseinandergesetzt und dieses Buch ist eine Liebeserklärung an die Wahrheit, eine besondere Liebeserklärung, weil sie in Form einer kritischen Auseinandersetzung mit der Wahrheit kommt. Und dazu möchte ich einfach zunächst eine Feststellung treffen. Die Feststellung halte ich wichtig. Und zwar möchte sie deswegen machen, um nicht Gefahr zu laufen, unter dem Deckmantel einer kritischen wissenschaftlichen Betrachtung von Wahrheit den Boden zu bereiten für eine politische Instrumentalisierung dieser Diskussion. Das scheint mir ganz wichtig zu sein und ich möchte ganz kurz erklären, warum ich das für wichtig halte. Ich beobachte nämlich, dass kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Regel, wenn sie sich auf kritische Debatten über die Wahrheit einlassen, im Grunde gerade nicht an einer Demontage des Wahrheitsbegriffs interessiert sind, sondern im Grunde genau hinschauen, wie Wahrheit produziert wird und an der Klärung von Sachverhalten interessiert sind. Die Kritik an einer bestimmten Auffassung von Wahrheit führt überhaupt nicht zu einem Relativismus. Das ist ein Begriff, der hier in diesem Buch öfters auftaucht. Interessanterweise aber ist es nicht ein Relativismus, der hier auftaucht, sondern es geht immer um eine differenzierte und genaue Analyse, was sich hinter diesem Begriff der Wahrheit verbirgt. Das ist deswegen so wichtig, weil es umgekehrt vor allem in rechtspopulistischen Parteien zwei rhetorische Strategien gibt, die versuchen, genau diesen wissenschaftlichen Diskurs aufzugreifen und ihn umzukehren. Also, das sind zwei Strategien, und zum ersten ist es die Strategie der Kritik. Wissenschaft ist immer ein kritisches Verfahren. Es geht immer darum, über den Weg der Kritik sich der Wahrheit anzunähern, Wahrheit aufzuspüren und so weiter. Diese Kritik wird von rechtspopulistischen Parteien benutzt, um gewissermaßen sichere Sachverhalte in Frage zu stellen, unter dem Deckmantel, wir sind in einer Demokratie und wollen ja nur kritisch nachfragen. So kann man feste Sachverhalte, wahre Sachverhalte, wie beispielsweise den Holocaust, rhetorisch ständig einer kritischen Operation unterziehen. Die zweite Sache, es gibt eine rhetorische Strategie des Relativismus. Scheinbar sichere Sachverhalte wären durch den Hinweis, es könnte auch anders sein, im Grunde immer wieder angezweifelt. Und dieses Anzweifeln dient letztlich nicht dazu, einen kritischen Wahrheitsdiskurs zu führen, sondern dient letztlich dazu, bestimmte politische Parolen öffentlich zu machen und öffentlich durchzusetzen. Interessanterweise hat die kritische Wissenschaft ein Liebesverhältnis zum Begriff der Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit wird kritisch gesehen, sie wird aufgefächert, aber die Wahrheit bleibt gewissermaßen ständige Referenz. Bei den rechtspopulistischen Parteien ist es interessant zu sehen, dass die rhetorischen Strategien überhaupt nicht dazu führen, dass gewissermaßen die Kritik zu einer Relativierung von Wahrheit, zu einer komplexeren Betrachtung von Wahrheit führen, sondern dass im Gegenteil diese rhetorischen Strategien untermauert werden von einem ziemlich einfachen, simplifizierenden Verhältnis dessen, was man als Wahrheit betrachten könnte. Dann wissen wir sehr genau, wer die Ausländer, die anderen etc. sind. Es gibt also eine rhetorische Strategie, die im Grunde den ideologischen Grundlagen nicht entspricht. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, vorerst festzuhalten, eine kritische Auseinandersetzung über Wahrheit, wie es in diesem Buch passiert, das ist eine Liebeserklärung, und interessanterweise passiert etwas ganz Eigentümliches. Wahrheit wird stark gemacht im Modus der Kritik. Die Wahrheit ist in diesem Buch interessanterweise ein schillerndes Objekt des Begehrens. Es geht darum, nach Wahrheit zu streben, und man müsste das Streben hervorholen. Und dann sieht man, dass um Wahrheit ein wissenschaftlicher Diskurs angesiedelt ist, der eine ganze Menge von Begriffen hervorbringt, die zunächst alle um diesen Wahrheitsbegriff angesiedelt sind, die aber ganz verschiedene Funktionen haben. Und da möchte ich einfach ein paar Stichworte geben, und Frau Altreiter wird das ja dann sozusagen genauer ausführen. Es taucht der Irrtum in diesem Buch auf. Der Irrtum ist relativ klar, er gehört zur Wissenschaft dazu. In der Wissenschaft kann man sich irren, und über den Irrtum strebt man zur Wahrheit. Es gibt die Lüge, es wird etwas vorgetäuscht mit aller Absicht. Die Lüge ist auch in der Wissenschaft in Verruf, obwohl sie ständig, nein, nicht ständig, aber manchmal praktiziert wird. Und dann gibt es etwas ganz anderes, was in der Einleitung von Frau Almbacher und Herrn Ziegler auftaucht, nämlich Bullshit. In der Wissenschaft wird manchmal etwas produziert, was wichtig erscheint, aber im Grunde so etwas wie ein sinnloses Wissen ist. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil die Frage, ob etwas Bullshit ist, nämlich ein ziemlich sinnloses Unterfangen oder eben nicht, manchmal eben auch vom Kontext abhängig ist.
Es gibt auch Konjunkturen, dass etwas, was zu einer bestimmten Zeit als Wahrheit gesehen wird, sich irgendwann als ziemlicher Bullshit herausstellt. Und dann gibt es etwas ganz Interessantes in diesem Buch, das mich am meisten fasziniert hat, nämlich die Wahrheit hat sehr, sehr viel mit Realität zu tun, mit ganz unterschiedlichen Realitäten. Wilhelm Fluss hat einmal gesagt, Realität ist das, woran man sich stößt. Und im Grunde ist die Wahrheit ein Konzept, das uns sagt, wir können nicht alles machen. Es gibt etwas, woran wir uns stoßen, etwas, was gewissermaßen uns unverfügbar ist. Das wäre eine Form von Realität, die eng mit einer bestimmten Wahrheit verkoppelt ist. Es gibt eine ganz andere Form von Realität, darauf weist Meinrad Ziegler sehr genau hin, nämlich, dass diese Realität ziemlich schwierig einzufangen ist, weil wir uns immer in der Sprache bewegen und diese Sprache gewissermaßen eine eigene Form hat, eine eigene Rhetorik hat und wir müssen, wenn wir über die Realität sprechen, auch berücksichtigen, dass wir das in der Sprache tun und die Realität nicht direkt greifen können. Regina Becker-Schmidt hat darauf hingewiesen, dass es in der Wissenschaft manchmal darum geht, eine Fassade zu zerbröseln, zu zerbröckeln, um dahinter eine andere Realität sichtbar werden zu lassen. Und dann wird der Forscher und die Forscherin werden dann zu Spurensuchern und zur Spurensucherin, die im Grunde wie Detektive aufgrund von Indizien nach etwas hinter der scheinbaren Realität suchen. Und dann gibt es etwas, vielleicht ist es der letzte Punkt vorerst, ich habe es Performativität und Wahrheit genannt, das taucht in diesem Buch auf, zum Beispiel über PISA. Mit Wahrheit ist immer eine bestimmte Form von Rationalität verbunden, von Vernunft verbunden. Mit Wahrheit verknüpfen wir eine bestimmte Form, wie Vernunft in unserer Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Und das gibt es in zwei Formen. Zum Ersten, ich habe das heute Abend schon mal angesprochen, es gibt immer auch in der Wissenschaftskultur Leitdisziplinen, die im Grunde vorgeben, was Wissenschaft und die Wahrheit ist. Es ist momentan, glaube ich, so etwas wie die Genetik, die Hirnforschung, die Quantenphysik, Wissenschaftsdisziplinen, die im Grunde nicht nur für sich selber, sondern für die gesamte Wissenschaft das Kriterium dafür vorgeben, was gute Wissenschaft ist und was ein Wahrheitsmodell sein könnte. Und das führt dann dazu, dass der Herr Zeilinger im Fernsehen nicht nur über Quantenphysik spricht, sondern auch über Erziehungsfragen, über Umweltprobleme, über die katholische Kirche und so weiter. Das ist nur deswegen möglich, weil die Wahrheit dieser Leitdisziplin gewissermaßen ausstrahlt und jedem seiner Sätze den Anschein einer Wahrheit vermittelt, die es dieser Leitdisziplin verdankt. Und ein letzter Punkt. Es gibt eine ganz eigenartige Verknüpfung von Wahrheit und gewissermaßen politischer Beratung. Wir können es am Beispiel von PISA und OECD wunderbar sehen. Die Wissenschaft wird zunehmend zu einer politischen Akteurin in der wissensbasierten Gesellschaft und das führt dazu, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zunehmend deskriptiv beschreiben, was in dieser Gesellschaft passiert, beispielsweise Leistungsmessungen von Schülerinnen und Schülern durchführen und gleichzeitig gewissermaßen diese Beschreibungen dazu hernehmen, um bestimmte politische Standards abzuleiten und in politischen Beratungsgremien politisch aktiv zu werden. Die OECD ist ein wunderbares Beispiel dafür.
Dankeschön. Frau Eichreiter, ich darf Sie ja bitten.
Ja, danke.
Bitte.
Ich habe mich auch mit drei dieser Beiträge beschäftigt, die das Thema Wahrheit in der Wissenschaft haben. Und ich möchte eigentlich mit Ihnen nur kurz ein paar Leseerfahrungen oder Eindrücke, die ich gesammelt habe, teilen. Das sind irgendwie so Blitzpunkte, Dinge, die mich interessiert haben, interessante Dinge, wo ich mir denke, das kann Sie vielleicht auch neugierig machen auf das Buch. Der erste Beitrag von Volker Gardene nähert sich dieser Frage nach Wahrheit von einem wissenschaftstheoretischen und philosophischen Zugang her. Und bei seiner Frage auf der Suche nach Wahrheit oder auf diesem Gebiet macht ein Spannungsfeld auf zwischen Realismus, das heißt, dass dieser Zugang geht davon aus, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die unabhängig davon ist, was wir denken oder sagen, und die andere Seite eben der Konstruktivismus, der davon ausgeht, dass die objektive Wirklichkeit so nicht existiert, sondern immer eine soziale Konstruktion ist. Gardene plädiert hier zwischen diesen zwei Polen aber für einen quasi für einen Weg dazwischen, für einen kritischen Realismus, und er bezieht sich dabei auf Karl Popper. Das heißt, seine These ist, man kann sehr wohl wahre oder falsche Aussagen über eine objektive Wirklichkeit treffen, nur gibt es keine absolute Gewissheit. Das heißt, das ist der Fallibilismus, ist das bei Karl Popper. Das heißt, eine Theorie oder eine These ist so lange wahr oder kann so lange als wahr angenommen werden, bis dass wir das Gegenteil erwiesen haben. Das heißt, das hat mein Kollege vorher schon gesagt, dieses Spiel aus Bestätigung und Widerlegung ist Teil des Ziels der Wissenschaft, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Der Beitrag von Dietmar Becker, also Schriftsteller und Maler, und Regina Becker-Schmidt, Wissenschaftlerin, die wählen einen soziologischen, erkenntnistheoretischen Zugang, und sie weisen in ihrem Beitrag auf Fallstricke hin bei der Wahrheitssuche. Also die Gesellschaft, in der wir leben, ist stark geprägt von Widersprüchen und Vertauschungen, so nennen sie das. Und das Interessante an diesen Widersprüchen ist, dass sie uns sehr vertraut sind und wir im Alltag normalerweise gar nicht so einfach auf die Schliche kommen können. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Warenwelt, die kapitalistische Warenwelt. Wenn wir ein Produkt kaufen, dann erkennen wir in dem Produkt meistens nicht, was der Herstellungsprozess ist, der dahinter liegt, also welche gesellschaftlichen Machtverhältnisse diesem Herstellungsprozess zugrunde liegen. Bei Karl Marx ist das der Fetischcharakter der Ware, mit so bezeichnet er das, also unter diesem Titel referiert er das. Das heißt, die Wahrheit ist nicht ohne weiteres offensichtlich. Und an diesem Punkt, meint Regina Becker-Schmidt, kann eben kritische Sozialwissenschaft dazu beitragen, diese Scheinvertrautheiten ein Stück weit auch zu zerstören, aufzubrechen, um die Wahrheit dahinter ans Tageslicht zu bringen. Und was ich in ihrem Beitrag besonders interessant finde, dass sie hier diesen Brückenschlag zur Kunst macht, denn auch die Kunst, in der Kunst ist es üblich, Dinge aus einem gewohnten Zusammenhang zu reißen. Das heißt, ich stelle vertraute Wahrheiten in ein neues Licht und kann auf einmal Dinge entdecken, die mir so vorher einfach vielleicht gar nicht möglich waren wahrzunehmen. Der Beitrag von Meinhard Ziegler wählt ebenfalls einen soziologischen Standpunkt, und der Ausgangspunkt seines Beitrags ist ein erkenntnistheoretisches Problem, nämlich dass wir dazu neigen, jenen mehr zu glauben oder Vertrauen zu schenken, die Argumente besser vorbringen. Das heißt, dieser Punkt der Rhetorik, die Frage der Rhetorik in der wissenschaftlichen Darstellung auch. Möchte ich nur kurz ein bisschen breiteren Bogen aufspannen. Es ist so, als Forscherin oder als Forschende sind wir Teil der Welt, die wir beobachten. Das heißt, Beobachtungen sind immer auch Prozesse von Deutungen. Sie sind kein 1:1 Abbild von der Realität, sondern sie sind immer eine bestimmte Auffassungsweise von Realität. Das heißt, es gibt nicht diese eine Wahrheit da draußen, die man irgendwie finden kann, sondern es gibt so etwas wie Wahrheitsähnlichkeit. Ziegler verwendet hier einen Begriff von Agnes Heller. Ein wahrheitsähnliches Wissen ist unterteilt in Kernwissen und Ringwissen. Und dieses Kernwissen ist eben jenes Wissen, das prinzipiell allen zugänglich ist, der alle Daten studiert, wenn man alle Erzählungen gehört hat, alle Perspektiven berücksichtigt hat, also quasi was überprüfbar ist, rein formal. Und dieses Ringwissen. Und dieses Ringwissen ist das, was diesem Kernwissen etwas Neues, etwas Unerwartetes, etwas Fantasievolles hinzufügt. Das hängt sehr stark auch mit Rhetorik zusammen, also wie bringe ich meine Argumente vor und wie bringe ich mich selbst als Wissenschaftlerin ein mit meinen Beobachtungen und Deutungen. Und hier geht es aber nicht um Manipulation, das denkt man ja oft, wenn man Rhetorik hört, denkt man zuerst mal an Manipulation, sondern es ist Teil eines wichtigen Elements in der Sozialwissenschaft, nämlich dieser Forschungsdialog, der im Wesentlichen aus Argument und Gegenargument besteht. Wenn man anerkennt, dass Wahrheit eben immer auch etwas Subjektives ist, möchte ich das ein bisschen weiterspinnen. Das heißt auch, dass an diesem Punkt immer ein Element der Verantwortung hinzukommt. Das heißt, Max Horkheimer hat einmal gesagt, es gibt keine Theorie der Gesellschaft, die nicht auch politische Interessen mit einschlüsse. Das heißt, als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin haben wir große Verantwortung im Umgang, in der Herstellung, im Gebrauch und auch im Nutzen von der Wahrheit. Dankeschön. Herr Müller, bitteschön.
Ich darf mich zuerst bei den Kollegen Olmbacher und Ziegler nochmal bedanken für die Einladung, dass ich hier als quasi nicht so ganz Sozialwissenschaftler doch meinen Beitrag liefern darf. Und ich habe mir natürlich sofort die Frage gestellt, warum wird man als Statistiker zum Thema Wahrheit eingeladen? Weil es gibt ja den Spruch, lies, damn lies, in Statistics. Und vielleicht bin ich hier eher als Experte für das Gegenteil der Wahrheit eingeladen. Ich habe mir aber dann trotzdem versucht, ein bisschen auch mit dem Buch näher auseinanderzusetzen und mit dem Zugang, den die Statistik hier notwendigerweise sozusagen über die Befassung mit Daten, mit numerischen Daten zur Wahrheit hat. Daten sind natürlich im schlechten Fall sind sie ein Mittel zur Kontrolle und zur Oppression, das haben wir schon gehört von den Mitdiskutanten. Im guten Fall sind sie Mittel zur Erkenntnisgewinnung. Ja, also wir brauchen nur das Beispiel Johannes Kepler hernehmen, wenn wir schon hier im Kepler-Salon sitzen. Ohne die wunderbare Datensammlung, die er von Tycho de Brahe geerbt hat, wäre er niemals in der Lage gewesen, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, seine keplerischen Gesetze sozusagen zu entdecken. Ja, also die Daten waren für ihn der Schlüssel. Also damals nannte man das noch nicht Statistik, aber in gewisser Weise war Kepler da auch ein Statistiker. Der hat sozusagen durch die Analyse der Maßbeobachtungen ist er so auf die elliptische Planetenbahn gekommen und hat er seinen Erkenntnisfortschritt durch die Datenanalyse hier erzielen können. Ja, also es war schon ein erheblicher Fortschritt. Es ist so, dass man sich als Statistiker nicht nur mit der Analyse der Daten beschäftigt, als akademischer Statistiker, sondern auch mit der Entwicklung von Methoden zur Analyse der Daten, Verbesserung von Methoden. Ich kann es nur so weit sagen, dass wir mittlerweile auch hier schon weit fortgeschritten sind. Als Beispiel mache ich in meinen Lehrveranstaltungen im dritten Semester unterrichte ich Methoden, wo kürzlich ein Kollege von mir einen Artikel publiziert hat in einer Fachzeitschrift, wo er Keplers Daten verwendet hat und praktisch sozusagen auf Knopfdruck nachweisen konnte, dass das elliptische Planetenbahnen sein müssen. Ja, also wenn Kepler diese Methoden damals zur Verfügung gehabt hätte, Regressionsanalyse, wäre das sozusagen eine Frage von Minuten gewesen zu diesem Erkenntnisfortschritt. Bei ihm hat das länger gedauert und hat ein dickes Buch schreiben müssen und viele Leute überzeugen. Ja. Das ist sozusagen die eine Sache. Jetzt den Inhalt des Buches. Im Beitrag von Gardenne wird es ja zu Recht, glaube ich, auch der kritische Rationalismus als Paradigma des Erkenntnisgewinns vorgestellt. Es gibt auch in der methodischen Statistik parallel dazu eine Entwicklung, das nennt sich die Neyman-Pearson'sche Testtheorie, Neyman-Pearson'sche Paradigma. Das ist sozusagen eine Methode, die heute noch sehr dominant ist und stark angewendet wird, zum Beispiel bei den klinischen Tests, um Medikamente abzutesten und so weiter. Also das ist so sicherlich sozusagen die dominante Richtung in der Statistik, die wir kennen. Es ist aber natürlich so, das stellt auch Gardenne fest, das habe ich bei Ihnen herausgehört, Herr Forster, dass was der kritische Rationalismus fordert, sozusagen Erkenntnisgewinn nur durch Falsifizierung, ist einfach zu wenig, nicht? Man kann, wenn man nur durch Falsifizierung das zulässt, dass man Informationen gewinnt, niemals sagen, dass ein bestimmtes Faktum oder eine bestimmte Theorie sehr stark gestützt ist von der Evidenz. Ja, und das ist etwas, was man schon auch eigentlich sagen möchte. Nicht? Man möchte schon sagen, also es gibt nun mal die Evolutionstheorie und es gibt so und so und so viele Belege dafür. Okay, ja, also der erste Gegenbeweis gibt sie natürlich, ja, aber der war noch nicht da. Und ich muss trotzdem sagen können, ich kann dieser Theorie mehr Gewicht zumessen als zum Beispiel der Theorie des fliegenden Spaghetti-Monsters, die es ja auch gibt, die unsere Welt kreiert haben soll. Ja. Es muss da ein bisschen was dazukommen zu dieser Falsifizierbarkeit. Gibt es auch in der Statistikentwicklungen, die sogenannte Bayes-Schule, wo es eher darum geht, sozusagen um den Prozess des Erkenntnisfortschritts. Ja, also wie kann man Erkenntnis gewinnen, wie kann man sozusagen Sicherheit gewinnen über unsichere Sachverhalte. Der nächste Begriff aus dem Buch, der mir sehr gut gefallen hat und der gut zur Statistik passt, das ist der Begriff, der in dem Artikel von Kollegen Ziegler vorkommt, der Wahrheitsähnlichkeit. Ja, das ist etwas, was mittlerweile, glaube ich, wirklich in diesem Diskurs unbedingt nötig ist, nicht nur in den Sozialwissenschaften, wir wissen auch in den Naturwissenschaften, eine rein objektive Wahrheit kann es nicht geben. Ja, die gibt es auch in der Physik nicht. Ja, also das Heisenbergsche Unschärfe-Prinzip sagt uns das schon. Also wir können nicht die Wahrheit an sich in sozusagen Vollständigkeit erfassen. Da gibt es einen sehr berühmten Spruch in der Statistik von George Box, das ist ein wichtiger Statistiker, der hat gesagt, all models are wrong, but some are useful. Ja, und das ist etwas, was wirklich ein vernünftiger Standpunkt ist, nicht? Ja, also man soll das benutzen, was einen weiterbringt, ja, und man soll sich nicht darauf versteifen, zu glauben, man hat jetzt hier sozusagen die Wahrheit erfasst, ja. Jetzt vielleicht noch als letztes möchte ich noch ein Zitat anbringen, ein Zitat von H.G. Wells, das gern gebracht wird. Das sagt Folgendes: Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write. Und der Mann hat das vor 100 Jahren gesagt. Ja? Und vor 100 Jahren hat er erkannt, dass das, aber wir sind leider nicht so weit. Wir sind heute, 100 Jahre später, immer noch nicht so weit. Viele von uns sind beim Denken in statistischen Kategorien, würde ich sagen, nicht unterfordert. Ja? Also es ist schon so, dass man oft, wenn man dann auch statistische Sachverhalte einfach nicht interpretieren kann. Das ist etwas, was, glaube ich, fehlt, wo wir daran stark arbeiten müssen. Es ist oft noch schlimmer. Es ist oft so, dass Leute, die statistische Sachverhalte produzieren und in den Medien bringen, ja, dass selbst die das nicht verstehen und unrichtig machen. Ja, also dann machen die falsche Statistiken für Leute, die sie nicht lesen können. Ja, also viele gute Beispiele findet man zum Beispiel auf der Page, die mein Kollege Andreas Quatemba wartet, der immer Unsinn in den Medien sammelt, Unsinn natürlich auf Statistik bezogen. Und da finden Sie, das ist eine Fundgrube von solchen Dingen. Ja. Damit möchte ich schließen. Ich möchte schließen in der Hoffnung, dass viel mehr, was wir nennen Statistical Literacy, ein bisschen Einkehr hält. Die Hoffnung ist jetzt ein bisschen von mir gedämpft, natürlich dadurch, dass in vielen Studienplänen die Statistik eigentlich tendenziell rausgestrichen wird.
Dankeschön. Frau Ernst, Ihr Beitrag bitte, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen.
Ja, ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich für die Einladung bedanken, weil ich finde, gerade dieses wissenschaftliche Arbeiten unter diesem heutigen Druck gibt viel zu wenig Möglichkeiten, um so einen diskursiven Raum wie hier zu füllen. Und vor allem bei so einem Thema wie die Wahrheit finde ich natürlich, als Erkenntnistheoretikerin fühle ich mich da ganz besonders angesprochen. Obwohl ich als erstes, als ich diesen Titel hörte, dachte ich, wow, die sind ja mutig, so einen Begriff so emphatisch als Titel eines Buches heutzutage zu wählen. Und dann jetzt aber nach dem Lesen des Buches stimme ich auf jeden Fall der Brigitte Aulenbacher und dem Meinhard Ziegler zu, weil Sie in der Einleitung schreiben, dass die Wahrheit sicher auch heute ein interessantes und brisantes Thema ist. Und zwar sowohl hinsichtlich unseres alltäglichen Zusammenlebens im öffentlichen und privaten, als auch hinsichtlich der Produktion und Verbreitung von Wissen, von wissenschaftlichem Wissen. Aber ich finde dennoch das Fragezeichen sehr berechtigt, dass dies den ersten Teil des Buches überschreibt, nämlich nach Wahrheit streben. Ist es wirklich das, was die Wissenschaft heute als Legitimation noch braucht, noch mit sich führt, oder ist Wissenschaft nicht längst unter die Kritik geraten, dass sie nicht Wahrheit nach Wahrheit strebt, sondern tatsächlich ökonomisch verwertbares Wissen produziert, sodass ganze Forschungsrichtungen wie die Biotechnologie auf den Aktienmärkten die höchsten Preise erzielen. Und ich denke, das lässt sich auch an der Geschlechterforschung bzw. an der sogenannten Wahrheit des Geschlechts sehr gut zeigen, dass sich da längst ökonomische Kriterien eingeschlichen haben, wenn es darum geht, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. Denn ich denke, es war nicht zuletzt das Argument, dass es betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Vorteile bringt, Frauen nicht auszuschließen oder zu benachteiligen, sondern Menschen unabhängig vom Geschlecht in allen Teilen des öffentlichen Lebens in gleicher Weise zu berechtigen und teilhaben zu lassen, dass die Strategie des Gender Mainstreamings auf EU-Ebene zur Richtlinie werden ließ, sodass also jetzt die, wie wir das heute haben, die gesamte staatliche Ordnung und das gesamte öffentlich kontrollierbare Leben danach auszurichten ist. Und sei es, und es geht uns, und dass es darum geht, eben die Faktoren als Problem zu identifizieren und zu überwinden suchen, die dem Ziel der Gleichberechtigung entgegenstehen. Wie zum Beispiel eben traditionelle Vorurteile oder überkommene Geschlechterstereotypen oder verkrustete Geschlechterhierarchien. Aber dass diese Geschlechterhierarchien gerade sich auch in der Produktion wissenschaftlichen Wissens und im Wissenschaftsbetrieb so nachhaltig halten, das ist für uns eigentlich immer wieder überraschend, die wir ja daran arbeiten, das zu überwinden und aber immer wieder notwendig, das zu reflektieren. Und so finde ich eben Volker Gardennis Beitrag auch ganz wertvoll zu überlegen, so was ist das denn jetzt eigentlich, was hat es jetzt mit der Wissenschaft auf sich, in welchem Verhältnis steht jetzt die Wahrheit zur Wirklichkeit, wenn wir Wissenschaft produzieren. Und es wurde schon gesagt, er stellt verschiedene Ansätze vor, die Korrespondenztheorie der Wahrheit, wonach die Wahrheit einer Aussage dann besteht, wenn diese Aussage mit der Wirklichkeit übereinstimmt, also korrespondiert. So einfach ist es leider nicht, das festzustellen. Daher erläutert der Autor ja auch Einwände und eine weitere Wahrheitstheorie, die Konsenstheorie, die sich vor allem im Zusammenhang mit Habermas stark gemacht hat in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Demnach wird Wahrheit durch die Übereinstimmung der am Diskurs beteiligten Personen argumentativ hergestellt. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Jedenfalls, wenn es nach Volker Gardenne geht, denn wer ist am Diskurs wirklich beteiligt? Sind wirklich alle gleichberechtigt am Diskurs beteiligt und setzen sich wirklich immer nur die besten Argumente durch? Gardenne schlägt vor, die Wahrheit als regulative Idee zu betrachten, an der das Forschungshandeln orientiert ist. Und dass es eben in keinem einzelnen Fall mit Sicherheit, dass wir in keinem Fall, einzelnen Fall mit Sicherheit wissen, dass man das Wahrheitsziel erreicht hat. dass man nur Theorien an Beobachtungen überprüfen kann und das Ziel verfolgen kann, einen Erkenntnisfortschritt zu erzielen. Und er wendet sich gegen die Auffassung, dass Wirklichkeit eine soziale Konstruktion ist oder gar nur als sprachliche Verfasstheit existiert. Gardiner zufolge ist es eine grundlegende menschliche Erfahrung, dass wir die Welt nicht beliebig beschreiben können, sondern dass manche Beschreibungen sich bewähren und andere nicht. Meines Erachtens führt das zur entscheidenden Frage, die der Autor jedoch nicht stellt. Wodurch bewähren sich denn wissenschaftliche, mediale und alltagsweltliche Beschreibungen? Meine Antwort darauf ist, dass wir alle, und zwar weit über die ökonomische Verwertbarkeit hinaus, in unserem alltäglichen Alltagshandeln wie auch in unserer wissenschaftlichen Wissenschaftsproduktion dazu beitragen, dass manche Beschreibungen von Wirklichkeit Gültigkeit oder Wahrhaftigkeit oder Verbindlichkeit oder Effektivität erhalten und behalten und andere nicht. Indem wir darüber reden oder schweigen, indem wir uns danach richten in unserem Leben oder indem wir das Gegenteil beweisen. Ich denke nicht, dass es darum geht, Sicherheit zu gewinnen. Und darum kann es auch nicht gehen, wenn es um die Wahrheit oder um die Frage des Geschlechts geht. Und das macht Sabine Hart, finde ich, in ihrem Artikel sehr schön deutlich. Denn sie zeigt nämlich am Beispiel des Aushandelns, ob diese Läuferin, die Caster Semenya, die 2009 bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin den 800-Meter-Lauf gewonnen hat, dieses Verhandeln darum, ob die jetzt wahrhaftig eine Frau ist, weil sie so schnell rennen konnte, obwohl sie langsamer lief als die Bestzeiten der Männer. Deshalb, also an diesem Aushandeln beschreibt sie, wie prekär und wie diese Frage eigentlich ist, wie man herausfindet, ob eine Frau ist und ein Mann ein Mann. Und sie zeigt, dass sogar die internationalen Sportvereinigungen sich darauf einigen mussten, dass die Geschlechterbestimmung mitunter viel komplexer ist als zumeist angenommen. Denn anhand von Aussehen oder von Chromosomen oder von Hormon- oder Genkonstellationen kann keine Eindeutigkeit für die uns so selbstverständliche Einteilung in die binären Kategorien Männer und Frauen erzeugt werden. Auch nicht mit den neuesten Methoden und den modernsten Messgeräten. Und daran macht Haag fest, und ich denke, das ist das wesentliche Argument des Beitrags, das Festhalten am Suchen nach Geschlechterdifferenzen oder an der Zweigeschlechtlichkeit, dass das eine soziale Konvention ist oder eine soziale Konstruktion, die politisch und insbesondere bevölkerungspolitisch motiviert ist. Haag zufolge ist die Heteronormativität als soziale Norm, die Personen zwingt, ihr erotisches Begehren und Verlangen nach dem anderen Geschlecht auszurichten, die eigentliche Begründung für die ansonsten schwer nachvollziehbare Sturheit der medialen Inszenierung der Geschlechterdichotomie in den Filmen und Fernsehsendungen, die wir jeden Abend vorgeführt kriegen. Und vor allem bei der gleichzeitigen Einigkeit darüber, dass der Geschlechterunterschied für die individuelle Lebensgestaltung oder für die berufliche Entwicklung von Personen doch gar nicht mehr relevant ist. Es geht also darum, dass, das sagt nicht Sabine Haag allein, sondern Judith Butler und viele andere nach ihr haben das immer wieder gezeigt, dass eigentlich nicht die Heteronormativität die Konsequenz der zweigeschlechtlichen Ordnung ist, sondern im Gegenteil, die heteronormative Ordnung unseres Staates, dass wir also immer die gegengeschlechtliche Person zur intimen Beziehung suchen sollen, das ist es, weshalb wir die zweigeschlechtliche Ordnung so rigoros aufrechterhalten müssen. Und mit dieser doch provokativen These möchte ich jetzt das Wort wieder an die Moderatorin geben.
Dankeschön.
Ich danke jetzt einmal allen sechs für Ihren Input. Die Publikumsrunde ist auch eröffnet. Sie können jederzeit mit Handzeichen auch das Mikrofon bekommen. Wir bitten Sie, eben das zu nehmen, damit Sie auch Ihre Frage aufzeichnen. Für mich ist jetzt mal, und das würde ich gerne als Überleitung und an das Podium auch geben, der Titel heißt ja In Wissenschaft und Alltag. Jetzt haben wir ganz viele Interpretationen und eben Ihre Herangehensweise gehört. Ich würde gern zwei Beispiele aus dem Salon eben nehmen, wo wir diese Reihe hier gehabt haben. Wir haben Sabine Haag hier vor Ort gehabt und da sind wir wirklich einfach dran gescheitert, in der Diskussion das in den Alltag zu übersetzen. Wir konnten einfach die Begrifflichkeiten, dieses System nicht wirklich aufbrechen, weil eine unglaubliche Unsicherheit entstanden ist, was ist denn jetzt die Wahrheit? Mein altes System funktioniert auf einmal nicht mehr mit dem, was mir Neues aufgetischt wird. Also Sie haben ja alle diese Rolle des Übersetzers, des Gatekeepers in einer Art und Weise, Wahrheit darzustellen, zu interpretieren oder veranschaulichen. Und eine zweite Situation im Salon, die mich unglaublich begeistert hat, ist, wir hatten eine Serie zum Klimawandel, wo viele Leute beide oder alle drei Vorträge gehört haben und jedes Mal mit hundertprozentiger Überzeugung aus dem Vortrag rausgegangen sind, der hat recht. Das war gut, das ist jetzt die Bedrohung oder nein, wir haben überhaupt keine Bedrohung durch den Klimawandel. Also es sind ganz viele Begriffe jetzt gefallen mit Informationsflut, wie gehen wir damit um, wo ist der Interpretationsspielraum, was heißt das an Macht, wo kommt die Rhetorik rein, die heute auch schon ein paar Mal gefallen ist. Sie sind alle immer gefordert, es zu übersetzen, in einem Druck als Forscher nach außen zu repräsentieren, heute auch als hier zu sitzen. Was ist Wahrheit in dem Zusammenhang und wie weit vertrauen Sie auf die Wahrheit? Mag jemand?
Also ich habe gedacht, es geht ins auch. Auditorium. Auch, ja. Einen ganz konkreten Fall. Ich glaube, dass wir ohne die Unterstellung, und das ist, glaube ich, das, was theoretisch Habermas gut ausgeführt hat, ich glaube, dass wir ohne die Unterstellung, dass wir die Wahrheit sprechen, und zwar in verschiedener Hinsicht, im Grunde nicht kommunizieren können. Also wenn ich spreche, dann über meine Gefühle spreche, dann nimmt das Gegenüber an, dass ich authentisch bin. Und wenn ich sage, diese Wand ist weiß, dann wird unterstellt, dass ich auch die Wahrheit spreche. Die Wahrheit zu unterstellen, ist die Voraussetzung für Kommunikation. Ich glaube, das ist der zentrale Bezugspunkt zur Wahrheit. Und das kann man immer dann erkennen, wenn man enttäuscht wird. Wenn die Gerichte nicht recht sprechen oder der Eindruck entsteht, dann ist dieser Anspruch, nämlich dass es eine Instanz gibt, die recht spricht, auf Basis von Fakten, dann wird die enttäuscht und dann ist im Grunde das Verhältnis zur Welt ganz massiv erschüttert. Und der gleiche Fall ist, das ist sozusagen eine eigene Erfahrung, wenn nicht mehr bestritten wird, wie man ein Gespräch gemeint hat, sondern wenn das Gegenüber beispielsweise abstreitet, dass ein Gespräch, das mir gut in Erinnerung ist, überhaupt nicht stattgefunden hat, dann ist etwas ganz Grundlegendes erschüttert, das mich zunächst verstummen lässt und mich an der Welt und am Gegenüber zweifeln lässt. Insofern glaube ich, ohne Wahrheit sind wir ziemlich handlungs- und kommunikationsunfähig. Wie immer wir dann täuschen, lügen und so weiter, das ist alles Teil der Unterstellung, dass wir mit einer Wahrheit operieren.
Mhm. Bitteschön.
Also für mich ist die Frage ganz leicht zu beantworten. Für mich als Menschen, als Person, nicht nur als Wissenschaftler, natürlich ja, ich glaube an die Wahrheit, ich vertraue an der Wahrheit, ich scheitere hin und wieder an der Wahrheit. Aber der Sinn für mich besteht ja darin, auch wenn ich Wissenschaft mache, ich möchte Welt erkennen, ich möchte Sinn erkennen, ich möchte zu einem anderen Du auch kommen. Und da begebe ich mich auf der Suche nach Wahrheit und Wahrheiten. Und ich kann ja mit dem anderen und der anderen nicht kommunizieren, wenn ich diesen langen Weg, und deswegen bin ich von Bildung so unheimlich fasziniert, dass man dann merkt, wenn man seine verschiedenen Wege beschreitet und die gehen nach vorne und die gehen zurück und die sind nicht linear und sie brauchen viel Zeit und sie brauchen Zeit für Rückschläge und sie brauchen angenommen werden und nicht nur in einem Netzwerk drinnen sein, Teil eines Netzwerkes. Also sie sind eines dieser ganz, ganz großen, für mich fiesen Entwicklungen momentan, die sehr zu einer großen Entmenschlichung führen, auch bei fortschrittlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und ich erachte es in meinem persönlichen immer als sehr großes Glück, es nach Jahrzehnten es besser zu können, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, ein bisschen versuchen zu erkennen, mit Empathie, mit Theorien, die ich in mir habe, mit Lebenserfahrung, wo mir wiedergespiegelt wird, wo ich an eine Grenze komme oder wo ich weiter gelange. Und dann sind so diese Momente, wo ich mich mit anderen aufgehoben fühle und dann wir gemeinsam versuchen, das, was vorher nur gescheite wissenschaftliche und politische Thesen sind, wirklich umzusetzen, um gemeinsam zu handeln. Also für mich ist das nicht losgelöst, da sage ich dann, okay, die Erkenntnistheoretiker sollen mir das dann doch genauer erklären oder was. Ja, aber das ist dann der letzte Teil, der mich nicht mehr dann so in Bezug auf Ihre Frage hin, wie es mir in meinem Leben geht, mit der Wahrheit interessiert. Und da sind die Dinge, die unheimliches Glück machen, aber auch Verzweiflung, wenn du Wege miteinander beschreitest und trotz allen Wissens und trotz aller Erfahrung plötzlich der andere ein Stück in einer anderen Wahrheit drinnen ist. Aber das ist dann sozusagen das eigene Mobilisieren. Woran liegt das? Was muss ich noch tun? Was muss ich lesen? Was muss ich verstehen? An wen kann ich mich wenden?
Gibt es Fragen aus dem Publikum an die 6 Gäste? Beziehungsweise natürlich auch an Frau Ollenbach und Herrn Thieler, die ja für das Buch hier sind. Kommentare? Bitte gern. Wenn Sie jetzt, weil wir, ich muss das wieder weg tun, weil sonst ist es einfach zu sehr mit meinem Mikro im drinnen. Wir haben jetzt gesprochen über den Bildungssektor, über das Arbeiten als Forscherin, geschlechtermäßig, wo Sie Ihren Platz finden, dem Druck zu arbeiten. Sie haben unglaublich viele Informationen, mit denen Sie zurechtkommen müssen. Gleichzeitig ist es natürlich ein Segment, das man sich rauspickt, um Wahrheit anzusehen, um zu forschen, um diesen Bereich anzugreifen. Wie ist es dann mit Kritik, die ja auch jetzt genannt worden ist, als Wahrheitsweg zur Wahrheit zu finden? Ist es ein Mittel oder ein aktiver Weg, um es auch aufzudecken und auf das Ganze hinzuweisen im System, auch auf Missstände im System? Im konkreten Fall in der Forschung, wenn Sie sagen, wie würden Sie jetzt angehen und sagen, die Wahrheit als Forscherin, mein Forschungsleben ist prekär, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist eingeschränkt, ich habe diese Sachen, wie gehen Sie an die Öffentlichkeit um Wahrheit zu generieren? Ist es nur über die Publikationen, geht es eben über solche Foren, wie wir heute hier sind, um zu sagen, ja, das ist mein Forscherleben und das ist mein Vorteil und das kann ich aufdecken?
Also ich denke, mir geht es jetzt auch weniger darum, sozusagen den Bezug zu meiner Person und meinem Leben herzustellen, sondern im Prinzip mit dem Blick darauf einfach auch ein bisschen näher zu bringen, eben unter welchen Bedingungen wissenschaftliches Wissen und eben auch Wahrheit produziert wird. Also eher aus der Perspektive würde ich das betrachten.
Wie weit ist Rhetorik dann wirklich wichtig? Weil das war jetzt für uns einfach wirklich im Salon zu sagen, ich präsentiere Wissen, das ist ein Forschungsergebnis, das ist wissenschaftlich korrekt gearbeitet. Mhm. Wie viel Rolle spielt Rhetorik für Sie dabei?
Ja, es ist natürlich eben wichtig, dass man verstanden wird, dass man da eine Basis hat. Und ich denke auch, dass da das sozusagen auch der Teil ist, dass man gesellschaftliche Verantwortung trägt, indem man eben auch verständlich ist in dem, was man übermitteln möchte. Es ist natürlich schwierig, wenn man sich einfach in verschiedenen Referenzsystemen auch aufhält. Und oft ist eben die Wissenschaft sozusagen das Fachvokabular, das in dem Bereich dann eine Rolle spielt und eine Wichtigkeit hat, eben damit man sich in dem Referenzsystem verständigt, schwer übersetzbar wiederum für ja, für Teilnehmer, für Hörende, die nicht in diesem Referenzsystem sozusagen zu Hause sind. Und diese Prozesse sind eben auch Brückenprozesse, Brücken zu bauen, sind aber eben auch mit Schwierigkeiten, denke ich, belastet. Ja.
Also wir haben jetzt einfach das Thema sehr gehabt, das Bedürfnis nach Wahrheit ist gerade in diesem Forum mit egal welchem Thema einfach ganz, ganz stark. Wir haben den Bogen, was er heute schon genannt hat, mit der Sabine Haag überhaupt nicht geschafft. Das waren einfach zwei Ebenen, die da diskutiert wurden. Die eine, die Fachebene mit den Fachbegriffen und dann die reine Gefühls- und Kultur- und Kontextwissen, was einfach die Geschlechterdefinition anbelangt. Wie geht man, oder wie wäre es da, den Weg zur Wahrheit zu finden, zu übersetzen? Gibt es da?
Ja, ich bin vielleicht heute Abend wirklich die Skeptikerin in Bezug auf die Wahrheit, wenn ich da jetzt gerade wieder diese emphatischen Statements gehört habe. Warum soll es denn um eine Wahrheit geben? Wer ist denn der Verkünder der Wahrheit? Vielleicht ist Wissenschaft inzwischen auch, hat sie längst diese Unschuld verloren, wie die Kirche sie längst verloren hat, die Wahrheit zu verkünden. Vielleicht müssen wir alle viel mit viel kritischerem Blick auf das schauen, was in der Wissenschaft als State of the Art, als aktuelles Wissen verkündet wird. Und vielleicht müssen wir an den Universitäten und in den Schulen die bei uns lernen, viel gründlicher wieder darauf hin unterrichten, dass sie Kritikfähigkeit lernen, dass sie fähig sind, Wissen, das, was ihnen als Wissen präsentiert wird, zu hinterfragen, dass sie ihre Erfahrungen mit anderen teilen und kritisch hinterfragen, so wie es in der Renaissance der Fall war, als das kirchliche Wissen plötzlich in Frage gestellt wurde, weil die empirischen Daten gefunden wurden oder erarbeitet wurden, die anderes zeigten. Und so genauso war es in der Frauenbewegung der 1970er Jahre und der früheren ebenso. Es war klar, die Frau gehört an den Herd und an den Heim und in die Ehe. Und plötzlich haben sich die Frauen zusammengesetzt und gesagt, Moment mal, fühlst du dich so wohl? Ist das alles, was du willst im Leben? Oder hast du vielleicht noch ganz andere Ideen von dem, was ein wahres Leben ist? Vielleicht kann man sich sowohl den gesellschaftlichen Wahrheiten, die suggeriert werden, als so wie richtiges Leben ist oder ordentliches Leben ist, genauso widersetzen wie das, was als wissenschaftliches Wissen als wahr verkündet wird. Ich denke, Wahrheit ist hat viel zu oft die Rolle eingenommen der angeblichen, die Rolle dessen, dass man sich an was orientiert, was gar nicht das Glück aller sein sollte, sondern nur das Glück einiger weniger. Und deshalb denke ich, wir tun gut daran, ein bisschen eine skeptischere Einstellung zur Wahrheit zu kultivieren.
Dankeschön. Gibt es da Kommentare?
Jetzt wieder ein bisschen optimistischer. Ja, ich habe zwar vorher gesagt, ich glaube nicht, dass es die reine objektive Wahrheit irgendwie geben kann, aber was wir versuchen sollten, denke ich schon als Wissenschaftler, ist danach zu streben, wahrheitsähnlicher und wahrheitsähnlicher zu werden, ja, sozusagen auf dem Weg zu einer guten oder adäquaten Beschreibung der Wahrheit. Wir wissen alle, dass die Keplerschen elliptischen Planetenbahnen sind nicht die Wahrheit, sondern die Planeten bewegen sich ein bisschen anders wegen der Gravitation und so als wirklich auf den elliptischen Bahnen. Ja, brauchen wir ein bisschen komplizierteres Modell, das vielleicht diese Wahrheit besser widerspiegelt. Und genauso ist es auch bei der Geschlechterdefinition. Also sozusagen die alte Wahrheit, die wir schon lange kennen, ist die Wahrheit der Zweigeschlechtigkeit. Jetzt kommen wir drauf, das genügt uns nicht mehr. Wir müssen ein besseres, ein komplexeres Modell erfinden, das die Wahrheit besser annähert. Und wir müssen uns sozusagen also hierhin orientieren. Ja. Es ist sicherlich so, dass die Statistik dazu als Instrument gewonnen werden muss und auch sozusagen so konstruiert wurde oder so gedacht wurde, Ein bisschen, glaube ich, auch um eben den subjektiven Einfluss oder so auszuschalten oder die Rhetorik ein bisschen rauszuheben aus der Sache. Was natürlich nicht nur bedingt gelingen kann, ja, es gelingt natürlich sozusagen auf einem Schritt. Wir dürfen uns aber natürlich nicht in den Sack lügen und zu sagen, wenn wir Statistiken verwenden, brauchen wir die Rhetorik nicht mehr, ja, weil am Schluss sozusagen muss es wieder vermittelt werden und dann kommt wieder ein subjektiver Standpunkt rein. Also wir vollständig entfernen von diesen subjektiven Einflüssen bei der Wahrheitsfindung können wir uns nie, aber wir können versuchen hier so vielleicht so abstrakt wie möglich und so wahrheitsnah wie möglich zu agieren.
Wollen Sie?
Vielleicht nur ganz kurz zu dieser Rhetorikfrage. Ich denke mal, was das Interessante, das auch was die Agnes Heller mit dem Ringwissen beschreibt und wo die Rhetorik reinspielt, wenn man es jetzt nicht im Sinne der Manipulation sieht, ist ja, dass durch diese subjektive Seite die Wissenschaftlerinnen diesem Kernwissen anlagern, ja diese interessanten Sachen entstehen. Also wenn das Kernwissen, also sie spricht davon, dass immer um das Verhältnis geht zwischen Ringwissen und Kernwissen. Wenn das Kernwissen einen großen Teil ausmacht, dann ist es zwar eine vielleicht richtige oder wahrheitsähnliche und gute Arbeit, aber das vielleicht, was das Interessante ausmacht oder das Bedeutungsvolle, das bist da vielleicht weniger drinnen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn das Ringwissen überhand nimmt, dann kann man da vielleicht schnell mal den Vorwurf der Fiktion bringen. Also ja, das würde ich nur so anmerken. Bitte gern.
Nein, mir ist nur zu Frau Ernst. Ich möchte es einfach in einem Punkt unterstützen. In der Figur des lethargischen Detektiven, das ist die moderne Figur des Detektiven, das ist der Melancholiker. Das ist der, der die Wahrheit findet und nicht darüber glücklich ist, sondern in Melancholie versinkt. Das ist nicht das Begehren, worauf sich seine Suche gerichtet hat. Er ist immer enttäuscht, wenn er die Wahrheit auffindet, weil die Wahrheit ist es nicht gewesen. Es gibt etwas ganz anderes. Und das ist mir zu diesem Glück eingefallen. Das ist immer das Glück einiger weniger. Der moderne Wissenschaftler, der Detektiv, ist immer unglücklich sozusagen, wenn er die Wahrheit gefunden hat. Und das ist ein ganz interessantes Bild, das in der Wissenschaft immer wieder auftaucht, nicht? In der Spurensuche.
Also ich habe jetzt nicht so stark empfunden, dass hier eine Runde der Wahrheitseuphoriker und Euphorikerinnen sitzt, sondern die von vornherein schon sich sehr bescheiden gegeben haben. Und das ist ja schon von der Einleitung her auch, dass es nur um Wahrheitsähnlichkeiten geht. Aber dass es uns gleichzeitig auch wichtig ist, dass wir Möglichkeiten haben, Erkenntnisse über die soziale Welt zu bekommen, dass die uns eben nicht stets verschlossen bleibt. Und das, was jetzt für mich, so wie ich es wahrnehme, immer stärker beim Lehren als auch in der Wissenschaft um sich greift, ist eigentlich keine Meinung zu haben, sondern nur noch zu moderieren. Und weil die Welt derart komplex ist, komme ich selbst gar nicht mehr vor. Und das ist die edelste, sozusagen unter Anführungszeichen, Position. Und das ist dann sozusagen die ideologischste, die sich versteckt hinter Wertfreiheit und sagt, ich habe meine individuelle Wahrheit und du hast deine individuelle Wahrheit. Und jeden Anspruch zu stellen, zu einer Wahrheit zu kommen, ist ja bereits ein Teil von struktureller Gewalt. Und das sagen eigentlich vor allem diejenigen, die wollen, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Und wir gehen ja gerade davon aus, gerade State of the Art in einer Sozialwissenschaft, wenn ich selbstkritisch bin, dass ich weiß, dass ich bei meinem Weg zur Wahrheit immer, und das wird ja ständig auch in diesem Buch referiert, von einem Standpunkt aus aufbreche, dass ich meine Subjektivität in meiner Wahrheitssuche nie hinter mich lassen kann, dass ich aber, wenn ich die entsprechenden Methoden etc., was Wissenschaftlichkeit betrifft, einhalte und sie einer der kritischen Community übergebe, zu einer Diskussion, um dann noch einen Schritt weiter zu kommen, dass wir da Wahrheitsgewinne haben und dass wir nicht in der großen Gefahr sind, der großen Erzählungen, sondern ganz im Gegenteil auf der anderen Ebene. Und da hatte ich so eine kleine Differenz, wie Sie gesagt haben, ich kann nicht von meinem eigenen Standpunkt etwas sagen, sondern sozusagen objektiv, das habe ich nicht ganz verstanden dann. Ja, es war die Frage gewesen, in Bezug auf die, ihre Position, und sie haben gesagt, dass ich möchte das von meiner Person trennen, und da habe ich mir gedacht, wie geht das?
Nein, ich wollte jetzt nur nicht hier sozusagen den Eindruck erwecken, dass es der erste Grund, mich mit diesem Thema sozusagen wissenschaftlich zu beschäftigen, ist eben der, den ich genannt habe, dass ich das interessant finde, mir Bedingungen anzuschauen, unter welchen Arbeitsbedingungen eben auch heute wissenschaftliches Wissen sozusagen produziert wird. Und das ist für mich ein Zugangspunkt zu diesem Thema. Es ist jetzt weniger sozusagen die Betroffenheit über meine eigene Person. Steht bei mir im Hintergrund. Also die subjektive Betroffenheit steht bei mir halt weniger im Hintergrund. Und das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt an so Veranstaltungen wie dieser hier teilnehme, ist eher eben der Grund, dass ich das vermitteln möchte, als dass ich jetzt sozusagen meine prekäre Situation beklagen möchte. Wenn ginge es mir immer nur darauf hinzuweisen, dass eben Wissenschaftler und gerade wissenschaftlicher Nachwuchs sich in diesen Situationen befindet. Aber jetzt ein wenig sozusagen von meiner individuellen Situation losgekoppelt. So habe ich das betrachtet.
Gut. Gibt es Kommentare, Fragen? Bitte schön.
Ja, folgendes, mein Anliegen ist es nämlich diese Verbindung von Wissenschaft und Alltagswissen. Es wird in der Wissenschaft, das ist ein sehr unsicheres Unterfangen, das heißt, man ist ständig mit Erkenntnis oder Nichterkenntnis sozusagen beschäftigt. Und eine letzte Wahrheit gibt es sozusagen nicht. Aber die Wissenschaft hätte doch meiner Ansicht nach die Aufgabe, wesentliche Fragen, die in einer Gesellschaft zu klären sind, dorthin auch zu transportieren. Das heißt, über den Erkenntnisgewinn müsste die Wissenschaft Fragen formulieren, die in einer Gesellschaft zur Diskussion stellen, weil es zurzeit den Anschein macht, dass nur die Ökonomie das macht. Nur die BWL sozusagen bringt in die Gesellschaft ihr Anliegen ein, und das versteht jeder. Jeder kann mittlerweile mitdiskutieren über Prozentzahlen, über irgendwas, über das rechnet sich nicht, das ist Alltagswissen. Und ich denke, dass durchaus ein Bedarf daran besteht, dass die Wissenschaft über die Fragestellung die Themenführerschaft wieder annimmt und damit einen Prozess in der Gesellschaft auslöst, der Erkenntnis und Wahrheit für die Gesellschaft bringen kann. Und nicht sozusagen Wissenschaft produziert die Wahrheit und exportiert sie als Ergebnis in die Gesellschaft, sondern diesen Prozess zu leiten mit Fragestellungen, die sich in der Wissenschaft sozusagen ergeben.
Wer möchte von Ihnen?
Ja, ich würde einfach sagen, ich stimme Ihnen vollkommen zu, die Wissenschaft muss das leisten, das Wissen, was produziert wird, die Erkenntnis, was produziert wird, in Dialog zu bringen mit einem Alltag, mit einem Alltagswissen. Aber das tut sie auch. Ich denke, das findet ja auch statt. Und ein Beispiel, wo das stattfindet, ist tatsächlich wenn wir die Geschlechterverhältnisse anschauen, die haben sich in den letzten 50 Jahren tatsächlich sehr stark verändert. Und ich denke, dass da Juristinnen, Literaturwissenschaftlerinnen, dass da Soziologinnen, Politikwissenschaftlerinnen, die ganzen Disziplinen und durchaus auch Biologinnen schon seit den 80er Jahren daran gearbeitet haben, Moment, wir sind hier nicht auf eine Natur fixiert, oder wir lassen uns nicht die Wahrheit einer Natur verkünden, sondern wir können unsere Geschlechterverhältnisse gestalten. Das ist im Dialog mit sozialen Bewegungen geschehen. Und das hat wieder rückgewirkt auf ein wissenschaftliches Wissen. Heutzutage kann eben schon sehr viel schwerer in wissenschaftliches Wissen produziert werden, das Geschlechterhierarchien impliziert. Es wird nach wie vor, das meinte ich vorhin, die Geschlechterhierarchien halten sich immer noch irgendwo hartnäckig. Aber dass sich was verändert hat, sieht man da durchaus, und dass da eine Alltagsrelevanz auch da ist.
Aber über die Fragestellung in die Gesellschaft sozusagen. Ja, das heißt, die Gesellschaft war dann das dynamische Element, das dann das bewirkt hat. Die Wissenschaft hat sozusagen die Fragestellung geliefert.
Aufgegriffen. Ich würde sagen, die soziale Bewegung war zuerst da. Die Frauenbewegung war zuerst da, bevor es die feministische Wissenschaftskritik gab. Und diese Fragen wurden von aus der Gesellschaft in die Wissenschaft hineingetragen. Und deshalb denke ich, gerade wenn Sie das bemängeln, dass hauptsächlich im ökonomischen Wissen sowas wie Alltagsübersetzung gibt, dann ist es auch die Verantwortung von uns allen, andere Fragen als wichtig zu erklären. Wir müssen eben solche Diskursräume schaffen, wo wir sagen, Moment, uns geht es auch noch um was anderes. Wir wollen anderes wissen, als wie kriege ich am meisten Geld erarbeiten oder erarbeitet haben.
Bitteschön. Ja, also ich würde da jetzt gerne anschließen, weil also ich bin nur im Studium. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, ist eigentlich das, was Sie auf der Uni abzeichnet. Dass nämlich in den Wirtschaftskursen wird da gesagt, es ist so, und lernt es so, weil es ist auch draußen so. Und in den, sage ich jetzt mal, in den soziologischen Kursen wird nie wer sagen, es ist so, ja. Sondern es werden halt einzelne Wege aufgezeigt. Und das heißt, man hinterfragt oder man reflektiert viel kritischer, als wie jetzt jemand, der vielleicht später in die Wirtschaft geht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo es auch nämlich in der Gesellschaft ankommt. Und da frage ich mich jetzt auch die Rolle der Politik und der Medien. Wann dann eben in den Medien gesagt wird, ja, in der Ökonomie ist das, und die Leute verstehen auch dann einen geraden Weg, aber in der Soziologie gibt es nichts Lineares, es gibt nichts Geradliniges und es gibt nicht immer nur einen Weg. Und ich glaube, das ist das, was in der Gesellschaft nicht ankommt oder vielleicht auch nicht verstanden wird.
Dankeschön. Möchte da jemand darauf antworten, Kommentar abgeben? Weitere Fragen oder Kommentare aus dem Publikum?
Gerne. Ja, vielleicht nur zwei Sätze. Dass einen bestimmten Teil Ihrer Kritik kann ich zum Beispiel verstehen. Also ich glaube, dass wir natürlich in der Wissenschaft, vor allem im deutschsprachigen Bereich, wo wir eine andere Tradition haben als in anderen Regionen, dass wir Wissenschaft sehr häufig auf einem so hohen Abstraktionsgrad betreiben und nicht in der Stande sind, es für eine breite Bevölkerung zu übersetzen. Es ist ein Teil unserer Bestrebungen hier auch bei Transpic. Manchmal gelingt es uns ein bisschen besser, manchmal weniger gut. Und ich glaube, man sieht das jetzt auch bei der Welt, bei dieser Wirtschaftskrise, ist die Wissenschaft nicht in der Lage gewesen, einfache Erklärungsmodelle an den Menschen zu bringen, dass sie im politischen Diskurs mitbestimmend gewesen wären, sondern dass die Rechte die Oberhand in dieser Erklärung hat. Das ist nur ein kleines Beispiel. Aber da haben wir sicherlich ein Manko, wo wir unsere Übersetzungsarbeit und dass wir auch dazu da sind, noch besser machen müssen als wie bisher. Dass wir aber auch hier eigene Regeln haben in der Wissenschaft, die einfache Sprache bereits disqualifiziert, als unwissenschaftlich, oder man ist ja nicht so ein guter Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, und das gute Schreiben, das verständlichere Schreiben, ja fast schon das literarische Schreiben, wie es etwa in England etc. viel häufiger der Fall ist wie bei uns, wird nicht so stark gepflegt. Also ich glaube, auch feministische Diskurse, oder wenn ich sowas nicht nur auf der Uni, sondern in der Schule auch machen will, habe ich auch kaum Material, dass die Jugendlichen da auch einen Verstehenszugang haben. Ja, also da ist ein Teil der Kritik würde ich auch teilen. Den anderen, dass etwas bewirkt worden ist und auch Erfolg gemacht worden ist und in den Jahrzehnten sich was verändert hat, was auch mutmachend ist, was Sie gesagt haben, das glaube ich ist auch wichtig zu sehen.
Gibt es Kommentare und gern. Und ganz hinten.
Ja, aber im Prinzip, die Agnes Heller schreibt ja auch, dass das Problem ist, wenn die Wissenschaft für sich an sich Wissen produziert, aber der Connect zum einfachen Menschen nicht mehr da ist, beziehungsweise dass die Wissenschaft dann sozusagen den gewöhnlichen Menschen sozusagen entmündigt. Und ich denke auch, wenn der Wissenschaftsprozess ein sehr komplexes Ding ist und sich durchaus der eigenen Sprache, der Abstraktion sozusagen bedient, es durchaus Fragestellungen gibt, die man da herausgreifen kann, die man dem einfachen Menschen zumuten kann und auch zumuten muss. Weil auch genauso wie in der Entwicklung des Feminismus waren sehr einfache Fragestellungen, die dann in den Raum gestellt worden sind und wo sich die Leute dann einmal Gedanken machen müssen darüber, wie stehen wir dazu. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man nicht so direkt das Wissen der Wissenschaft oder die Erkenntnis transportieren sollte, sondern einfach die Fragestellungen einfach formulieren und sagen, banal formuliert, liebe Leute, wir müssen uns darüber Gedanken machen, da gibt es einen Klärungsbedarf. Und das ist halt, wie es jetzt momentan überall ersichtlich ist, nur die Ökonomie, die das durchzieht von bis ins Kleinste. Ja, die Universitäten sind konfrontiert mit Leistungszahlen in der Forschung, was ja komplett kontraproduktiv ist. Dasselbe ist im Sozialbereich, ist so durchstrukturiert bis ins Letzte und ökonomisiert. Und es werden aber die Fragestellungen der Wissenschaft, finde ich, zu wenig heruntergebrochen für die Menschen in unserer Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach andere Kriterien wie die Wirtschaftlichkeit noch gibt. Und das ist, was jetzt vielleicht zurzeit ein bisschen aufbricht. Und trotzdem glaube ich, dass da nur viel mehr Themenführerschaft sozusagen sein müsste, außerhalb der ökonomischen Linie oder Schiene.
Ich bitte Sie dann gerne um einen Kommentar, würde aber gerne die zweite Frage noch aufnehmen.
Keine Frage. Na, ich möchte eine Bemerkung machen zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den in mehreren Beiträgen angesprochenen Tendenzen, die Wissenschaft in immer stärkerem Maße ökonomischen Imperativen zu unterwerfen und den erkenntnistheoretischen Beiträgen. Da denke ich dann vor allem an die Beiträge, die sich bezogen haben, auf die Arbeiten von Gardelli und Ziegler. Und im Besonderen auch über die Ausführungen über den Relativismus von Herrn Forster. Also meines Erachtens lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob ein Zusammenhang besteht zwischen der methodologischen Position des Neoliberalismus, oder zumindest eines Hauptvertreters, nämlich Milton Friedman, und den Tendenzen zur Ökonomisierung der Wissenschaft. In der erkenntnistheoretischen Debatte steht dem Realismus, den der Meinhard Ziegler und der Volker Gardelli vertreten haben, nicht nur der Relativismus gegenüber, sondern auch der sogenannte Instrumentalismus. Und die Instrumentalisten behaupten, es geht nicht darum, ob Theorien mehr oder weniger getreu Abbilder der Wirklichkeit sind, sondern es geht darum, dass sie uns korrekte Prognosen erlauben, korrekte Berechnungen erlauben über das, was eintreten wird. Also die Frage, ob die Theorien stimmen, ob die irgendwas abbilden, ist da völlig egal. Es geht nur darum, ob die korrekte Prognosen erlauben. Und Friedman war ein Anhänger dieser instrumentalistischen Position. Und möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Ökonomisierungstendenzen und der erkenntnistheoretischen Position des Neoliberalismus. Die zweite Bemerkung bezieht sich auf den Relativismus. Ich glaube, also ich möchte das völlig unterstützen, was der Herr Forster dazu gesagt hat, aber ich glaube, vielleicht sollte man sich gar eines vor Augen führen. Der Relativismus bezieht seine Attraktivität vielleicht auch daraus, dass er als Gegenmodell erscheint oder in gewissem Sinn ist, zu einem Evolutionismus, in dem behauptet wurde, die westliche Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwicklung ist der Maßstab aller Dinge und es gibt so etwas wie einen Fortschritt der Entwicklung der Gesellschaft und gemessen an dem Modell der westlichen Gesellschaft sind alle anderen Gesellschaften als mehr oder weniger rückschrittlich zu betrachten. Und der Relativismus ist ja auch als Gegenentwicklung zum Evolutionismus entstanden und bezieht, glaube ich, seine Attraktivität daher, dass er gewissermaßen als Position der Toleranz erscheinen. Und ich glaube, das stimmt da gewissen, vielleicht in gewissem Sinne, aber ich glaube, emotional entspricht der Relativismus in gewissem Sinn einer Gleichgültigkeit, einem Desinteresse. Also nicht, es ist, glaube ich, weniger die Position einer demokratischen Akzeptanz der Verschiedenheit, so eine Haltung anything goes, jeder soll deine Meinung, deine Wahrheit, jede ist gleichgültig. Und ich glaube, emotional ist der Relativismus eine Position der Gleichgültigkeit.
Danke. Möchten Sie noch ein Kommentar. Ja? Darf ich Sie?
Ich würde gern zunächst zu Ihnen was sagen. Ich habe Bauchweh in dem Punkt, wo es ähnlich ist wie in der Politik, nämlich, dass es darum geht, dass die Wissenschaft sich mehr bemühen muss, etwas zu übersetzen und so quasi ins Volk zu tragen. Das impliziert für mich, also es gibt genau die gleiche Auffassung in der Politik auch, wir verkaufen das schlecht, machen eigentlich gute Sachen, ne? Und mein Bauchweh liegt darin, dass damit automatisch eine ganz bestimmte Form der Hierarchisierung schon gesetzt ist. Und ich würde mir im Grunde lieber eine Öffnung von Universitäten wünschen in Richtung sozialer Bewegungen und so ein Aufeinanderzugehen. Also mir wäre ein, so quasi eine andere Form des Austausches, und wir haben das früher als im Modell der offenen Universitäten zum Beispiel gehabt, also dass Universitäten sich nicht abschließen und zwar nicht nur in Form von Zugangsbeschränkungen, sondern dass Universitäten tatsächlich ein Ort für den öffentlichen Austausch bilden sind. Und weil meines Erachtens ist nicht das Problem nur der Sprache und Übersetzung, und mir fällt einfach Sabine Haag ein, und ich kann mir das wunderbar vorstellen, wie das gelaufen ist, obwohl ich nicht dabei war. Aber es gibt ein Riesenproblem in dieser ganzen Geschichte. Wir erleben vor allem in den Kultur- und Sozialwissenschaften aus meiner Sicht so etwas wie eine Verschiebung von Fragestellungen aus der Gesellschaftstheorie in Richtung von Epistemologie. Also es werden Fragen immer öfters als epistemologische Fragen gestellt und sie werden abgekoppelt von gesellschaftlichen Fragestellungen. Aus meiner Sicht ist es auch der Übergang von Feminismus zu Gender Studies. Und jetzt vielleicht bin ich bei der Männlichkeitskritik. Es ist kein Zufall, dass die Männlichkeitsforschung aufgetaucht ist, als es diesen Übergang vom Feminismus zu den Gender Studies gab. Das war die Voraussetzung dafür, dass sich die Männer plötzlich einklinken konnte. Und das war aus meiner Sicht wesentlich verbunden mit einem Prozess der Entpolitisierung in bestimmten Teilen der Gender Studies. Nämlich der Teil der Entpolitisierung, wo es darum ging, im Grunde das feministische Erbe im Grunde zu unterdrücken, zu marginalisieren, auszuschließen. Und das ist der Ausschluss einer gesellschaftlichen Forschung gewesen. Und womit ist sie verbunden? Es ist verdammt schwierig, Widersprüche in dieser Gesellschaft erstens mal als Erfahrung überhaupt für sich wahrzunehmen und die öffentlich zu artikulieren, sie überhaupt in Fragen zu übersetzen. Das finde ich ist ein ganz schwieriger Prozess. Ich finde, das sind soziale Bewegungen ganz, ganz wichtig, auch für die Universitäten. Und ich würde mir wünschen, also nicht, dass man einfach epistemologische Debatten abdreht überhaupt, das ist nicht der Punkt, sondern dass man sie nicht trennt von gesellschaftlichen Fragestellungen. Und das finde ich enorm schwierig. Also wenn man diesen Fall in diesem Buch von dieser Läuferin hernimmt, ich meine, wir alle reden über Heteronormativität und all diese Sachen, aber das ist eine Sache, darüber zu theoretisieren, und es ist eine andere Frage, zu schauen, was bedeutet es für meine alltäglichen Erfahrungen, wo wir ständig mit dieser Zweigeschlechtlichkeit konfrontiert sind, und diese ganze Widersprüchlichkeit gewissermaßen überhaupt erfahrbar zu machen, ist zum Beispiel für mich so ein Anspruch von universitärer Lehre, also Studierende damit zu konfrontieren, Moment einmal, eben, so wie es Becker Schmidt sagt, die Wahrheit oder die Realität, die uns im Alltag entgegentritt, ist möglicherweise eben auch eine widersprüchliche oder, wie du gesagt hast, eine scheinhafte, und es ist eine unglaublich schwierige Arbeit, daran zu arbeiten, weil es eben ganz persönlich wird und mit vielen schmerzhaften Erfahrungen verbunden ist. Und insofern wäre ich immer ein Verfechter einer offenen Universität. Das muss ein Ort der öffentlichen Auseinandersetzung über Wahrheit, über Wissen, über Utopien etc. sein.
Dankeschön. Und ich weiß es jetzt, ich würde Sie bitten, machen wir eine kurze Schlussrunde, weil wir sind schon über der Zeit. Bitte.
Ich noch, was der Kollege gesagt hat, weil ich bin natürlich in einer komfortablen Position. Ich bin kein Substanzwissenschaftler. Ja? Mein Subjekt der Forschung ist Methoden zu finden, die die Wahrheitsfindung erleichtern. Ja? Das heißt, ich bin auf einer Metaebene. Ich möchte mich aber trotzdem nicht rausschwindeln. Es gibt auch auf dieser Metaebene natürlich Ideologien. Ja? Und es gibt genau das, was der Kollege auch gesagt hat. Es gibt sowas wie den Instrumentalismus auch in der Statistik. Ja? Es gibt in der Statistik Leute, die sagen, okay, es ist ganz egal, wie unser Modell ausschaut, Hauptsache die Prädiktion stimmt. Ja? Davon halte ich nicht viel. Das stimmt, weil da hat man nichts davon. Ja? Also man hat vielleicht kurzfristig, man kann es in der Gesellschaft mal ummünzen, in Erfolg, ja? Aber man hat keinen Erkenntnisgewinn über die Realität. Ja? Und das ist der Punkt, den ich schon hervorheben möchte. Es gibt also auch auf der Metaebene und dann auf der Metaebene wahrscheinlich, es gibt überall Ideologien. Ja? Also da sind wir nicht davon gefeit.
Dankeschön. Sie wollten, glaube ich, noch, haben Sie?
Okay, ja. Dann mache ich jetzt weiter. Ich würde auch noch mal gerne das Statement von Ihnen aufgreifen und noch mal zwischen dem Realismus, also dem Glauben, dass wir an eine unhintergehbare Wirklichkeit, die wir alle in gleicher Weise teilen, und einem Relativismus, was eine emotionale Gleichgültigkeit suggeriert, doch nochmal diese Idee des sozialen Konstruktivismus stellen, der ja gerade nicht sagt, es ist egal, was wir glauben oder es ist alles gleich viel wert, sondern einfach behauptet, das, was in einer Gesellschaft als Wissen gilt, daran haben alle teil. Und insofern möchte ich auch nochmal dem Herrn Forster insofern zustimmen, dass ich auch denke, es ist ganz wichtig, nicht nur das Wissen und die Wissensproduktion und die sogenannte Wahrheitsproduktion an die Wissenschaft zu delegieren, an die Universitäten, sondern immer mitzustreiten und offensiv mitzukritisieren, was da als Wahrheit oder Wissen verkündet wird. Und ich denke, es braucht gerade auch und die neu entstandenen Bewegungen, gerade auch im Sinne der Attack internationalen Bewegung oder der New Feminisms, die durchaus kein jetzt separatistisches Unternehmen sind. Und da denke ich, hat sich die Männlichkeitsforschung auch, zumindest gewisse Teile der Männlichkeitsforschung, ganz klar auf Seiten dieser New Feminisms geschlagen, die ja sagen, ich muss keine Frau sein, um für Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen. Ich meine, das ist überhaupt nicht notwendig, und das ist ja das, was auch Judith Butler kritisiert hat. Es geht nicht um ein Subjekt sein, um eine politische Meinung zu vertreten, sondern es geht darum, um demokratisches Bewusstsein zu erlangen und da zu überlegen, wie können alle in gleichermaßen beteiligt werden an der Gesellschaft.
Vielen Dank. Ich würde jetzt eine Tradition des Kepler-Salons gerne aufgreifen, und zwar in den Alltag zu gehen, dieses Plenum aufzulösen und Sie im Namen von Frau Olmbach und Herrn Silja auf ein Getränk noch einzuladen und an der Bar mit uns weiter zu diskutieren. Ich danke den Gästen allen sehr herzlich für Ihren Beitrag. Frau Olmbach und Herr Silja, nochmal vielen Dank für die Serie und für die Buchpräsentation. Vielen Dank für den langen, aber auch intensiven Abend. Ich möchte nur zwei Sachen noch ankündigen. Wir haben jetzt am Sonntag eine Premiere, und zwar wird es ab nächstem Jahr regelmäßig einmal im Monat eine fremdsprachige Matinee geben. Diesen Sonntag starten wir mit italienischer Sprache. Es gibt wirklich einen Vortrag in Italienisch, moderiert in Italienisch, keine Übersetzung. Also falls Sie gerne die Monde bei Galilei auf Italienisch hören möchten, Sie sind herzlich willkommen bei einem Butterbrot. Und nächstes Jahr wird es verschiedene Sprachen geben, die bei uns gängigen, sprich Englisch, Spanisch, Französisch, aber auch ein bisschen exotischer wie Chinesisch, Türkisch oder Serbokratisch. Am Montag darauf sofort wieder ein Kepler-Salon. Montag ist immer unser traditioneller Kepler-Salon-Tag, und da haben wir die Gerlinde Kaltenbrunner zu Gast, wo es um Berg- oder Rekordsüchtig geht. Sie wird Frage und Antwort stehen. In diesem Sinne einen schönen Abend, und bleiben Sie noch hier mit uns an der Bar. Dankeschön. Applaus